Auf 12 von 14 Plätzen gab es Veränderungen in der Tabelle dieses 6. Spieltags. Es ist einiges passiert, inklusive Nordderby, inklusive Wolfsburg gegen Bayern, inklusive Comeback-Sieg von Freiburg. Also ich bin froh, dass wir all das jetzt besprechen können mit Frank Rosenseidel und Adriana Behrens jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, Adriana Behrens. Adriana, schön, dass du da bist.
Hi, schön wieder dabei zu sein.
Ja, ich freue mich immer, wenn du hier bist, und ich freue mich, dass wir Frank Rosenseidel mal wieder hier haben. Ihr kennt ihn vielleicht vom Adlerinnen-Podcast. Frank, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, freue mich immer hier dabei zu sein.
Wir haben einen interessanten Spieltag hinter uns, der auch, und das ist ja gar nicht so üblich, im Fußball der Frauen auch Geschichten neben dem Feld gespielt hat. Medina Desic hat nach dem Nordderby gegen den HSV einen, ich formuliere es so, wie es ist, ein Kackhaufen, der von einem Fan gebastelt war, auf dem HSV-Stand hochgehalten und hat damit gejubelt. Adriana, das war danach eine Diskussion. Es gab da natürlich auch den üblichen Ablauf. Sie hat sich jetzt via Social Media Posts entschuldigt. Gleichzeitig muss man auch sagen, sie hat dafür auch Hasskommentare erhalten. Das ist natürlich nicht gut so. Wie findest du das denn, dass so ein Thema dann auch tatsächlich dann doch schon kleinere Wellen schlägt, würde ich sagen?
Also ich meine, erstmal zeigt es auf jeden Fall, dass der Fußball der Frauen und Spiele im Fußball der Frauen gesehen werden, auch außerhalb, sage ich mal, der typischen Medienlandschaft vielleicht und den typischen Frauenfußballfans, sondern auch außerhalb drängt, unter anderem auch anscheinend dann andere Hamburg-Fans, auch Fans der Männer und so weiter. Aber die ganze Geschichte, ich glaube, das ist auch irgendwas, was so ein bisschen mit einhergeht mit Derbys und dem, was wir auch ja ein bisschen haben wollen. Ich meine, diese Sticheleien gehört ja in gewisser Weise dazu. In welcher Form das dann passiert, es gibt vielleicht die eine Form, die nicht ganz so schön ist wie die andere, sagen wir so. Aber unterm Strich muss man sagen, war das eine harmlose Aktion in meinen Augen. Also was sie da hochgehalten hat, das hat sie aus dem Publikum geholt. Ich glaube sogar von einem kleinen Mädchen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Aber das macht's doch noch schlimmer. Welches kleine Mädchen bastelt denn einen Kackhaufen? Also ich verstehe, dass es sehr lustig ist und so weiter. Aber ja gut, vielleicht bin ich da eine Spaßbremse. Wollen wir das denn wirklich im Fußball der Frauen so haben wie bei den Männern? Also ich will jetzt nicht das ganz große Rad drehen, es sind schon ganz schlimme Dinge passiert in der Fanfeindschaft zwischen Werder und HSV, so weit will ich nicht gehen, aber ich fand es eigentlich ganz angenehm, dass das im Fußball der Frauen zumindest in so stark jetzt eigentlich nicht verbreitet war, dass du zum Beispiel auf Fantrennungen jetzt nicht wirklich Acht geben musst am Spieltag.
Ich finde, das ist auch immer so, was will man haben und was bekommt man, dass sich so ein bisschen die Waage hält, weil klar, auf der einen Seite will man ja auch oder gewisse Leute das Bild nach außen bringen, Frauenfußball ist für alle da, gerade für Familie natürlich auch ein Ort, da wo man nicht irgendwelche Anfeindungen oder sonst irgendwas hinnehmen muss. Aber auf der anderen Seite gehört es eben auch dazu, dass, ich sag mal, dann auch Richtung Fanbildung, Ultras sich dann vielleicht auch etwas entwickelt, was auch nicht immer in eine schöne Richtung geht, sage ich mal. Auch dann, was man aus dem Männerfußball kennt, aber vielleicht nicht unbedingt haben will. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, dagegen aktiv zu steuern. Also ich glaube, das ist eine Nebenerscheinung, die ich will nicht sagen, es muss da mitkommen mit mehr Popularität, aber ich glaube, es ist schwer vermeidbar, dass solche Sachen mit der Zeit mehr kommen, wenn mehr Popularität eben auch auf den Fußball der Frauen fällt, auch wenn es nicht schön ist, auch wenn viele das nicht so haben wollen. Klar, es ist vielleicht auch dann irgendwie unschön in gewisser Weise, aber es ist auch schwierig zu verhindern, sag ich mal so. Ich fand es trotzdem gut, dass sie danach ein Statement veröffentlicht hat mit Medina Desic, dass sie gesagt hat, das war ein bisschen aus den Emotionen heraus, die dann natürlich auch nach dem Spiel geherrscht haben, und hat sich entschuldigt. Aber
Ja, wobei andererseits muss man ja auch sagen, es ist ja schon auch lustig gemeint. Also gerade wenn, ich habe das jetzt nicht gesehen, dass das von einem Kind war, dieses Schild, aber gerade wenn dem so gewesen wäre, dann wäre es ja noch eher als Spaß verstanden. Und gleichzeitig kann man ja auch, könnte man ja die Argumentation auch sehr gut fahren, wenn jetzt jemand wie ich das hier als erstes Thema in diesen Spieltag mit reinnimmt, bin ich ja vielleicht auch Teil des Problems, dass ich dieses Thema dann vielleicht auch größer mache, als es ist. Obwohl ich weiß, Frank, dass du es spätestens irgendwann in dieser Sendung auch noch thematisiert hättest.
Ich finde es ja lustig, dass wir quasi die Awards, ich habe es jetzt nochmal geändert, aber ich hatte es tatsächlich mit in meiner Liste mit drin. Ich sehe es ein bisschen anders, muss ich tatsächlich zugeben, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Also zum einen ist es natürlich, soll es wahrscheinlich schon lustig gemeint sein, weil es ist ja dieser Emoji-Kakao.
Ja, ja.
Also das ist ja nun mal die Art, wie heute kommuniziert wird, sehr viel über Social Media, über WhatsApp, whatever. Da ist das halt einfach nur ein Symbol und da hat einer witzig irgendwie das Hamburgs-Logo mit reingemacht und hat es irgendwie seiner Kleinen in die Hand gedrückt. Also auch ich habe gehört, dass das eher vom Nachwuchs gekommen wäre. Jetzt sind es aber zwei andere Aspekte für mich. Das eine ist, es war jetzt nicht gerade die kleine Bühne. Es war jetzt ausgerechnet so ein großes Ding im Weserstadion mit 37.000 Leuten. Also es war jetzt nicht irgendwie so ganz klein auf dem üblichen Nebenplatz, das ist das eine. Also es hatte halt schon eine ganz andere Außenwirkung, als es sonst das gehabt hätte. Und das zweite ist, dass es halt eine Spielerin genommen hat. Wenn das ganz normal in den Rängen gewesen wäre und da ist ein kleines Kind und das hält es hoch, da hätten die meisten wahrscheinlich noch drüber gelacht, aber dass halt eine Spielerin das nimmt und das mit auf den Platz nimmt und noch gefühlt in die Ehrenrunde nimmt, ich glaube, das hat dann nochmal emotional, wahrscheinlich insbesondere für die Hamburgerinnen-Fans, eine ganz andere Dimension dann letzten Endes, wenn das dann auch so offensiv präsentiert wird letzten Endes. Und unter den zwei Aspekten finde ich es auch eher kritisch, muss ich tatsächlich zugeben. Also nochmal, witziges Emoji, gar keine Frage, war bestimmt lustig gemeint. Das in dem Rahmen mit einer Spielerin zu machen, glaube ich, da hätte man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben können. Also jetzt Derby hin oder her, ja.
Ja, das stimmt natürlich. Und gerade aus Hamburger Sicht war das sowieso, da werden wir dann drüber sprechen, wenn wir über das Spiel sprechen, ein sehr bitteres Derby und da braucht es vielleicht nicht. Vielleicht braucht es auch nicht, dass die Spielerinnen, die ihre Belastungssteuerung und Aktivierungsläufe nach dem Spiel von 16er Kante zu 16er Kante machen, dass die ausgepfiffen werden von der Bremer Kurve. Also ja, ich will es jetzt auch nicht noch größer machen, man könnte da länger drüber sprechen, aber das ist auch so lustig, dass ausgerechnet Medina Desic das macht, die ja erst zu Werder gewechselt ist und die kommt aus Erlenbach am Main. Also wenn es da jetzt nicht irgendwelche Dinge gibt, die ich nicht weiß, dann wüsste ich nicht, warum sie den HSV so sehr nicht mögen müsste.
Ist jetzt kein Bremer Urgestein, dass man sagen muss, sie hat mit der Muttermilch die Aversion gegen den HSV aufgesogen oder von mir aus auch mit Matthias. Also das ist auch so ein Punkt, wo sie wahrscheinlich selber gar nicht begriffen hat, welche Dimension das hat gegebenenfalls. Aber nochmal,
ja,
gut gemeint und gut gemacht sind manchmal zwei verschiedene paar Dinge. Es hat aber auf jeden Fall im Forum, in der Spielvorbereitung, ja, im Rasenfunkforum höchste Wellen geschlagen. Das ganze Spiel hat irgendwie 80% eingenommen, hatte ich so das Gefühl in der Diskussion.
An dieser Stelle deswegen dann vielen herzlichen Dank für euren Input. Tatsächlich 43 Beiträge sind eingegangen zu diesem Spieltag. Ich würde schätzen, 30 haben sich mit unter anderem dieser Sache und mit diesem Stil vor allem beschäftigt. Auch deshalb habe ich überlegt, na gut, dann sprechen wir hier auch noch kurz drüber und ich ziehe es aber aus der Spielanalyse raus, weil das soll immer der Kern des Rasenfunks sein und so machen wir jetzt auch weiter für alle die den Rasenfunk noch nicht so gut kennen. Wir sprechen jetzt über alle 7 Spiele. In der Regel ist es so, dass ich alle Spiele gesehen habe und die Gäste sich das aufteilen. Ihr habt Überstunden gemacht. Ihr habt ja fast alles gesehen. Frank, du hast, glaube ich, sogar alles gesehen. Deswegen können wir ganz, ganz entspannt durch die Spiele durchgehen und beginnen dabei aber natürlich erstmal mit dem tabellarischen Spitzenspiel, dem vielleicht eigentlich der Partie, wo es eher eine Rivalität geben könnte, Wolfsburg gegen Bayern. Und die Ausgangslage hätte nicht unterschiedlicher sein können. Die Bayern bekommen am Dienstagabend in Barcelona mit 1-7 auf den Deckel, spielen ein ganz fürchterliches Spiel, in dem sie auf allen Belangen chancenlos sind. Während auf der anderen Seite der VfL Wolfsburg einen Tag später zu Hause gegen PSG mit 4-0 gewinnt und dementsprechend sehr selbstbewusst in dieses Spiel gehen kann. Es verläuft dann auch so, dass die Bayern sich da durchaus reinkämpfen müssen, aber das auch schaffen und dann tatsächlich auch durch Clara Bühl in der 27. Minute in Führung gehen. Es gibt noch Chancen auf weitere Tore. Aber es ist dann in der zweiten Hälfte eine Ping-Pong-Aktion, die tatsächlich zum ersten Gegentreffer des FC Bayern in dieser Saison führt. Am Ende ist es ein Eigentor von Arianna Caruso. Man könnte da übrigens noch diskutieren, ob Lyneth Bernstein im Moment des abgefälschten Schusses in der Sichtlinie von Mamutovic stand. Aber man muss so ehrlich sein, also das jetzt ohne VAR zu erkennen als Schiedsrichterassistentin ist vielleicht dann auch nicht so einfach. Sei es wie es sei, es steht 1:1 und nachdem Momoko Tanikawa einen Abwehrfehler von Wolfsburg zum 2:1 nutzen kann, ist es auch kein Problem, zumindest aus Sicht des FC Bayern. Der VfL Wolfsburg hat einige Chancen, die werden aber allesamt vergeben. Dann sieht Joel Wedemeyer wegen einer Notbremse noch rot. Notbremse an Lea Schüller, auch darüber könnte man diskutieren. Das war schon in der 94. Minute und in der 95. Minute macht dann Alara Scheidler das Spiel dicht mit dem 3:1. Eigentlich wollten sie nur noch die Zeit runterspielen. Auf einmal stand sie im Strafraum und dachte sich, na gut, dann gehe ich am Bjelde vorbei. Und ja, wämst den einfach mal in den Winkel rein. Das war ein sehr schöner Treffer. Also Adriana, der FC Bayern rehabilitiert sich, hat eine Reaktion gezeigt auf dieses Barca-Spiel. Aber man könnte vielleicht auch mit der These reinstarten in die Analyse. Unsicherheiten gab es eigentlich auf beiden Seiten, oder?
Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also insgesamt Bayern natürlich jetzt für sie positiv, dass sie eben diese Barcelona-Niederlage, die 7 Gegentore verarbeitet haben und hoffentlich auch aufgearbeitet haben. Allerdings nicht alle Fehler, die sie da auch gemacht haben. Wir haben gegen Barcelona schon oft gesehen, dass sie sich beim hinten rausspielen schwer getan haben, was bei Bayern in der Vergangenheit nicht so häufig der Fall war. Klar, gegen Barcelona ist vielleicht dann nochmal was anderes als vielleicht gegen ein Bundesliga-Team, aber auch gegen Wolfsburg, fand ich, hat man das in extrem vielen Situationen gesehen, dass sie ja nicht mal mit extrem hohem Druck einfach Ballverluste hingenommen haben, die normalerweise nicht passieren. Also ähnlich auch wie dieses erste Gegentor gegen Barcelona, da wo ja Clara Bühl quasi Alexia Putellas bedient hat. Solche ähnlichen Situationen hatten wir da, wo einfach, ich glaube, häufiger auch die Außenverteidigerinnen bei Bayern einen Pass in die Mitte gespielt haben, oft unprovoziert sogar, und dann Wolfsburg ja die Kontersituation eröffnet hat. Zum Glück aus Sicht von Bayern haben sie diese Situation nicht genutzt. Also da gab es bestimmt 5, 6 Situationen, da wo sie sehr hoch den Ball erobert haben durch solche Situationen, aber dann schlussendlich nichts draus gemacht haben, sondern erst eben durch dieses Billard-Tor, wo das 1:1 gefallen ist. Also da hätte Wolfsburg aus meiner Sicht ja auf jeden Fall noch was hätte nutzen können, um ja das Spiel noch enger zu machen beziehungsweise zwischenzeitlich sogar in Führung zu gehen.
Es gab sogar fast den identischen Pass von Bühl in der einen Situation, also auch von der Außenlinie an die Ecke 16er Kante, aber diesmal eben war da nicht Barca, sondern der VfL, der sich, Frank, ärgern muss nach dieser Partie, denn es ist jetzt nicht komplett unverdient, dass Bayern das gewinnt, aber wenn das 2:2 ausgegangen wäre oder vielleicht auch 2:1 für den VfL, hätten wir auch gesagt, dass das in Ordnung gewesen wäre, oder bist du da anderer Meinung?
Also ich bin nicht völlig anderer Meinung, aber ich fand trotzdem, dass Bayern noch eine relativ gute Kontrolle über das Spiel gehabt hat. Ja, der VfL ist deutlich engagierter in die Partie reingestartet. Also man hat schon gemerkt, dass die mit einem 8:0 gegen Essen agieren und dass die international gewonnen haben. Also man hat schon das Gefühl gehabt, dass die mit sehr breiter Brust da reinmarschieren. Aber ich hatte insbesondere im Mittelfeld zumindest das Gefühl, dass Stanway und auch Dahlmann das in Kombination ziemlich gut im Griff hatten, noch einigermaßen. Von daher, ja, natürlich hätte man sich nicht wundern müssen. Ich fand aber insgesamt das 3:1 verdient. Ob es jetzt ein Tor zu viel ist, kann man dann bei 3:1, was jetzt nicht so völlig ausgekontert ist, kann man da diskutieren. Aber insgesamt fand ich dann die Spielanlage von den Bayern ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen ruhiger. Ich fand's cool, Zika und Levels geben gute Kombinationen ab. Die zwei haben, finde ich, sehr gut harmoniert. Also gerade Levels ist eine, die durch den Wechsel von Wolfsburg gefühlt den nächsten Schritt auch tatsächlich macht, in meinen Augen. Also das war für mich sehr auffällig. Also jetzt Clara Bühl, finde ich, ist trotzdem immer gefährlich. Das hast du gesehen. Die hatte in der ersten Halbzeit 2 Chancen. Einmal hat sie es über links probiert, da hat es nicht geklappt. Einmal hat sie es über rechts probiert und dann hat sie den Ball rein versenkt. Also ich fand's trotzdem noch einigermaßen kontrolliert von den Bayern. Wolfsburg hat seine Chancen meines Erachtens einfach nicht richtig ausgespielt, dann wäre das Ding viel gefährlicher gewesen.
Hm. Das war eben das Interessante, dass Bayern schon über weite Teile des Spiels die Kontrolle hatte, aber es immer wieder so in Ansätzen enorm gefährlich werden konnte. Also als Beispiel Abstoß Wolfsburg, sie locken die Bayern ins Pressing und schlagen dann aber lang und einmal schlägt Johannes Lang auf Alex Popp und die gewinnt ihr Kopfballduell. Natürlich, es ist Alex Popp, legt den Ball ab und es gibt ein 2 gegen 2 auf dem Flügel, bekommt Bayern dann aber verteidigt. Zweite Situation, sie schlägt den langen Ball auf Cora Sikay, der ist sofort weg. Also sie hätte ihn öfter auf Pop schlagen sollen, vielleicht aber auch ein bisschen zu ausrechenbar. Und es gab auch immer wieder eigentlich ganz gute Linie zwischen die Pässe zwischen die Linien. So ist es korrekt. Sjelland hat da zum Beispiel in der 20. eingespielt, den leitet Pop mit einem Kontakt weiter und sofort sind sie nicht nur im Angriffsdrittel, sondern im Strafraum der Bayern. Aber das war eben immer nur punktuell. Und bis eben auf dieses Billard-Tor, das dann zum 1:1 geführt hat, hatte man auch immer nur so eine Scheingefahr vom VfL Wolfsburg, weil es eben so selten zu Abschlüssen kam. Am Ende des Spiels allerdings, Adriana, da mussten sich dann Ballisea und Eriksson, die mussten sich in alles reinwerfen, was es da gab. Da gab es mehrere Hero-Grätschen, würde ich sie fast schon nennen, mit denen dann Schüsse noch geblockt werden konnten. Hast du einen Grund erkennen können, warum der VfL Wolfsburg das nicht geschafft hat, hier ein eigenes Tor zu erzielen?
Ich muss sagen, es ist ja auch nicht ohne Grund, dass Bayern jetzt bis vor dem Spiel noch 0 Tore hinten kassiert hat. Klar, sie hatten auch einfachere Spiele, sage ich mal dabei, einfachere Gegner, die nicht so häufig vorne Torgefahr ausgestrahlt haben. Aber es sind eben da Verteidigerinnen, die da hinten drin stehen, die sehr viel Erfahrung haben, die das abgeklärt machen. Und gerade für solche Situationen, wo es drauf ankommt, da wo die letzten 10, 15 Minuten laufen, da wo du dann versuchst, in den Situationen, wo es geht, cool zu bleiben und den anderen einfach die Grätsche auszupacken oder lieber dann mal den Ball wegzuschlagen, anstatt dann noch irgendwelche Risiken einzugehen. Und ich denke gerade auch vor allen Dingen an diese eine Situation, ich glaube, Pedemors war es, die ungefähr 10 Minuten vor Schuss nochmal eine richtig gute Chance hatte, aber dann, ich glaube, noch eine dazwischen gegrätscht, ich glaube, Ballisea war es. Ich fand auch gerade, dass Bussy und Pedemos, die eben beide eingewechselt wurden, dass die nochmal richtig Schwung bei Wolfsburg reingebracht haben, dass ich da, wo ich zwischendurch, als es noch 2-1 gestanden ist, gedacht habe, jetzt kommt vielleicht noch mal was von Wolfsburg. Aber da ist es dann wirklich an solchen Aktionen gescheitert, dass sich irgendwie noch jemand von Bayern reingeworfen hat in den Schuss, dass Wolfsburg nicht diesen Ball hinter die Kette bekommen hat auch irgendwie, weil Bayern das Spiel hinten auch enger gemacht hat mit der Zeit und natürlich dann auch hinten raus es schlau gemacht hat, du hast vorhin schon angesprochen, diese Aktion da, wo man eigentlich ja die Richtung Eckfahne geht und auf Ballhalten geht und dann Alara auf einmal sieht, ja, okay, vielleicht kann man doch in die Mitte ziehen, da ist der Raum frei. Das sind einfach Situationen da, wo der FC Bayern dann abgeklärt ist und zu alter Form zurückfindet, sage ich mal, wie Pre-Barcelona-Form, da wo sie wirklich natürlich auch ihre Stärken haben, weil sie, wenn man jetzt auf die letzten Saisons zurückblickt, einfach enormes Selbstbewusstsein irgendwie auch aufgebaut haben, enorme Siegeswille. Und ich finde, der hat sich dann eben am Schluss auch durchgesetzt und auch diese Abgeklärtheit, die am Schluss gefehlt hat. Was ich vielleicht noch dazu sagen will, Wolfsburg hat ja auch im letzten Spiel, also in der Champions League gegen PSG, würde ich auch nicht sagen, dass sie die viel bessere Mannschaft waren über manche Teile, aber sie haben es eben geschafft, die wenigen Situationen zu nutzen, um Tore zu schießen, am Schluss sogar 4-0 zu gewinnen, was nicht unbedingt den Spielverlauf so widerspiegelt, würde ich sagen. Ja. Und gegen Bayern war dann vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen das Glück vergeben aus dem letzten Spiel. Also da hat immer irgendwie das letzte bisschen noch gefehlt.
Ich fand es auch interessant. Ich glaube, da muss man jetzt kein großes Thema draus machen, weil das so ein typisches, im Nachhinein weiß man es besser, Thema ist. Aber das, was du über Pedemors und Bussy gesagt hast, dem würde ich auch zustimmen. Also gerade Pedemors hat mir richtig gefehlt. Und Stefan Lerch hat so ein bisschen den Vintage-Ansatz gewählt. Er hat Pop und Hut aufgestellt. Die haben wie immer sehr körperlich gespielt, auch immer wieder an der Grenze, manchmal über der Grenze. Es wurde auch sehr, sehr viel reklamiert, egal ob für oder gegen sie gefoult wurde. Da gab es immer einen Grund zu reklamieren. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das ein Fehler war, weil beide hatten ihre guten Aktionen, aber als dann Pedemors auf dem Feld stand und mit Bussy noch jemand, ich glaube, das war eher dann so eine Kraftfrage bei Korasica, die einfach frisch war, hatte man den Eindruck, dass einfach nochmal der VfL besser in die Dynamik reinkommt und eben nicht nur in Anführungszeichen über Körperlichkeit, sondern auch einfach mal über einen schnellen Pass, der mal nicht in den Fuß gespielt wird, sondern in den Raum und die Spielerin erläuft ihn noch. Also vielleicht könnte das so ein Learning sein für zukünftige Spiele des VfL, dass man da vielleicht früher wechselt oder einen anderen Ansatz fährt. Es war ein Gedanke, den ich hatte. Und dann ist aber ja das, was eigentlich das Problem ist vom VfL. Man kann ja mal seine Chancen vergeben, das hat jedes Team. Man sollte dann aber auch nicht 3 Gegentore fangen. Und da, Frank, kannst du ja über jedes einzelne Gegentor sprechen. Also beim 0:1 wird natürlich die Mitte nicht zugemacht. Von Svenja Huth ist es in der Szene. Und ich glaube, Küver und Wedemeyer, die stehen erstmal zu breit, die beiden Innenverteidigerinnen, ja. Also die hier als Innenverteidigerin aufgestellt waren.
Das war eine riesen Autobahn frei.
Deswegen kann Daimann überhaupt den Ball festmachen, auf Bühl geben, die zieht dann nach innen. Und dann ist es aber auch so, dass Dina Johannes einen so breiten Stand hat, dass sie gar nicht mehr in den Abdruck reinkommt und deswegen diesen gar nicht ganz genau platzierten Ball auch überhaupt nicht erreichen kann. Also sprich, ich würde mal von einer Fehlerkette sprechen und du darfst mir gleich sagen, ob sowas bei Stine Johannes, du hast sie ja sehr genau beobachtet, öfter vorkommt. Aber auch noch ganz kurz, dann das 2:1, langer Ball von Vigos dort hier über die Kette, schon ist da eben genau das passiert, was der VfL nicht geschafft hat und man steht eben, Quinn dann in dem Fall an der Grundlinie, legt in so einer Bogenlampe zurück auf Tanikawa, Wedemeyer verschätzt sich komplett und die hält nur noch einen Fuß hin und gut, das 1:3, da sah Bjelde sehr schlecht aus, aber gut, das war jetzt auch wirklich dann in der Nachspielzeit. Aber ich glaube, das ist ja das, was dann letztlich den Unterschied gemacht hat. Gar nicht so sehr die Chancenverwertung, denn auch Bayern hat Chancen vergeben. Aber die defensiven Fehler waren dann bei Wolfsburg einer mehr, inklusive ja auch Torhüterinnenposition.
Also ich fand es frappierendst beim zweiten und beim dritten Tor, ehrlich gesagt. Wobei am Ende haben sie alle drei ein ähnliches Ding gehabt. Es gab Lücken, die da nicht hingehört haben, die einfach den Bayern-Spielerinnen Freiräume gegeben haben, die in der Qualität natürlich gnadenlos ausnutzen. Beim ersten hast du jetzt schon ausführlich erklärt, zieht nach innen und versenkt das Ding halt. Stina Johannes hat meiner Meinung nach eher so ihre Schwächen bei langen, hohen Bällen gehabt. Also so... Mhm. Wenn der wirklich so aus dem Halbfeld geschlagen dann aufs Tor gekommen ist, wir erinnern uns an da ein sehr schönes leider Tor gegen Werder Bremen letzte Saison, was dann auch blöderweise noch spielentscheidend war. Also das ist für mich eher so der Typus gewesen, wo Stina eher was gewesen ist, wo ich gesagt habe, oh, da krieg ich's flattern und der Ball auch. Normalerweise war sie ziemlich stark im 1:1 und mich hat's überrascht, sie ist meines Erachtens einfach auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass das Bühl dann auch wirklich so abzieht. Mhm. Aber wenn du die Zuordnung und ich sag mal, die Raumaufteilung hat ja beim zweiten Tor noch viel eklatanter nicht gestimmt, weil dass der Ball genau zwischen die zwei Abwehrspielerinnen fällt und Tanikawa den Fuß da einfach nur hinhalten muss und ihn auch wirklich direkt nimmt und an Stina vorbeilegt, das war schon besonders, weil du gar nicht gecheckt hast, wo kommt die jetzt auf einmal her? Die hat 3-4 Schritte gemacht, dann stand sie zwischen den beiden und hatte den Ball. Und letzten Endes war es ja beim dritten Tor auch nicht anders, dass die zwei Abwehrspielerinnen in eine andere Richtung gelaufen sind. Sie ist einfach durchspaziert und konnte ihn dann ins lange Eck schlenzen. Also tatsächlich war es die Abwehrleistung beim VfL, der da viel zu viel Raum gelassen hat. Und das hat eigentlich alle drei Tore gut erklärt.
Man muss ja auch sagen, eine Dijkstra hat ja auch gefehlt bei Wolfsburg. Das heißt, Wedemeyer, die normalerweise ja eher über den Flügel kommt, ist in der IV gewesen. Und ja, also gerade bei dem zweiten Tor, also der Ball ist so lange in der Luft, den muss sie mit dem Kopf irgendwie wegbekommen. Absolut. Also mindestens irgendwie drankommen, aber sie ist ja komplett da dran vorbeigesprungen. Und Tanikawa hat den Ball nicht mal richtig getroffen. Also
die konnte ihr Glück nicht fassen. Sie war, glaube ich, selber am meisten überrascht von der Situation.
Ja, ich glaube auch.
Das hat man eben Jubel angesehen.
So wirkte sie zumindest, weil die hat dann so ausgelassen gelacht hinterher, weil sie sich wahrscheinlich gedacht hat, was ist denn gerade passiert?
Mhm. Ja, also den Eindruck hatte ich auch. Und das ist halt dann natürlich auch ein Unterschied zwischen dem VfL zum FC Bayern, gegen den man jetzt so akut dann auch nichts machen kann. Also klar, du hättest im Nachhinein, hätte man vielleicht Minge auf die Innenverteidigung stellen können und dann hätte meine Pedemaus doch noch ins Mittelfeld gepasst. Das hätte mir ganz gut gefallen. Aber auch zum Beispiel Sarai Linder, die muss jetzt auch erst wieder Spielpraxis sammeln, zurückkommen. Es ist quasi erklärbar, warum es da auch Abstimmungsprobleme gab. Sogar eine sonst sehr, sehr gute Camilla Küver wurde ja 2-3 Mal richtig von Linda Daimann auf dem falschen Fuß erwischt. Und auf der anderen Seite hast du zwar auch Wackelmomente beim FC Bayern, aber ich würde sagen, Vigus Dortier Ballisser und dann kommt für Vigus Dortier eine Magdalena Eriksson rein, dass das nochmal auf einem anderen Niveau wackeln ist. Und vielleicht ist es aber jetzt auch ein bisschen ex post, hätten sie 2-2 gespielt, vielleicht hätte ich dann anders drüber gesprochen. Aber gut, so sind eben diese Spiele, sie sind eng und Kleinigkeiten entscheiden. Und das bedeutet jetzt, dass der FC Bayern die Tabellenspitze zurückerobert und jetzt vor allem 3 Punkte Vorsprung hat vor Wolfsburg und Freiburg, über die wir gleich noch sprechen werden. Für Bayern geht's jetzt dann weiter im Heimspiel gegen Juventus Turin. Da ist schon ein bisschen Druck drauf, wobei man sich auch ein bisschen locker machen kann, ehrlicherweise. Also es kommen wirklich nur sehr wenige Teams ohne Playoffs in die übernächste Runde, also in die zweite K.O.-Runde der Champions League. Und es qualifizieren sich dann doch fast alle, die an diesem Wettbewerb aktuell teilnehmen. Also entspannt euch mal alle da draußen. Trotzdem dieses Spiel gegen Juve jetzt natürlich wichtig. Danach geht's zu Hause gegen den 1. FC Köln. Ja, es war mir wichtig, das zu sagen. Du lachst, Frank, aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass gerade der deutsche Fußball untergegangen ist nach diesem 1-7. Also klar war das ein schlimmes Ergebnis und ein schlechtes Spiel, aber es kommen doch, glaube ich, 12 von 18 Teams weiter in die nächste Runde. Also
etwas, was mir halt sehr fremd ist, ist, dass ich halt sehr viel Häme verspürt habe, ehrlich gesagt. Es haben sehr viele Leute über dieses Spiel geredet. Die meisten haben aber eher so, hahaha, guck mal. Aber weil du gesagt hast, mal abregen, eine Szene, da hätte ich gerne noch eure Einschätzung dazu. In der 52. hält Hut Cat fest im Mittelfeld und klammert die richtig weg. Und ich hatte das Gefühl, dass Cat so knapp an der Tätlichkeit vorbeigeschrammt ist, weil sie sich gerade noch zusammengerissen hat. Das fand ich eine ganz krasse Szene, die bei mir hängen geblieben ist. Also da hatte man wirklich das Gefühl, gleich gibt's Schlägerei.
Ja, also ich hatte auch den Eindruck, also an die Szene erinnere ich mich ehrlicherweise jetzt direkt nicht. Ich habe es ja auch nicht in meinen Notizen, aber es gab auch eine Szene, in der ist sie weggerutscht gegen Svenja Huth und hat dann Glück, dass Svenja Huth dann viel zu ungenau flankt. Ansonsten wäre das schon so eine mitentscheidende Szene gewesen. Aber das meine ich eben, wenn ich so von Vintage Wolfsburg spreche. Huth und Pop, die spielen mit allen Mitteln, die das Fußballspiel zu bieten hat. Und das ist nicht immer nur Fußballspielen, sondern das sind manchmal auch andere Aspekte. Ich weiß nicht, Adriane, ob du die Szene verfolgt hast?
Ich weiß nicht direkt die Szene, aber also mir ist schon sehr aufgefallen, dass gerade Hood, Cats und Pop Standby, also dass es da einige Situationen gegeben hat, war sehr am Rande des Erlaubten, beziehungsweise dann auch was nicht erlaubt war, was auch abgepfiffen wurde in den meisten Situationen. Also es ist da nicht ausgeartet, aber ja, vielleicht war es in ein paar Situationen kurz davor.
Und dafür war aber dann die rote, ehrlich gesagt, für Wedemeyer meines Erachtens kompletter Quark.
Weil noch
also,
eine zweite
dass,
Spielerin
dass
dabei
keine
war.
Keine Notbremse war.
Ja, wir kommen da in der HSV-Diskussion rein, also im Vergleich HSV gegen Hoffenheim letzte
das
Saison,
wollte ich nicht,
letzten Spieltag. Nee, aber nee, das ist wirklich interessant, wenn du nämlich die Frage stellst, ab wann ist es das Vereiteln einer klaren Torchance, wenn du 40 Meter vom Tor weg bist und noch eine andere Spielerin mit dabei ist, die vielleicht einholen kann. Und dann gibt's gewisse Kriterien, das wurde auch wieder im Forum wunderbar im Feedback-Thread zur letzten Folge wunderbar nochmal erklärt, dass man da so einen gewissen Trichter bildet zum Tor hin und wenn sich in diesem Trichter keine Spielerin,
ja, aber es muss halt die findet. Bewegung aufs Tor sein, das war sie ehrlich gesagt gar nicht. Dann waren zwei Wolfsburgerinnen noch in der Mitte, die hätten noch eingreifen können. Also sie war schon gut begleitet von mehr Spielerinnen. Also ich fand's grenzwertig. Ich hätte sie jetzt persönlich nicht gebraucht. Meine persönliche Meinung, sorry. Wollte das nur noch vervollständigen.
Ist ja auch interessant, dass es wirklich gar keine Karten gibt, außer eine gelbe für Eriksson und eine rote für Wedemeyer. Und das eben in einem Spiel, über das wir gerade ja schon ausführlich gesprochen haben, wo es wirklich viele Nicklichkeiten gab, wie man so schön sagt. Also Bayern jetzt gegen Juve, dann gegen Köln zu Hause. Dann ist erstmal Länderspielpause für den VfL Wolfsburg. Geht's jetzt dann auf Fahrt zu Vålerenga. Da spielt man in der Champions League und dann bei Leverkusen, die ja auch nur ein Pünktchen hinter dem VfL liegen. Wir sprechen jetzt aber noch nicht über Leverkusen, sondern wir gehen heute die Tabelle von oben nach unten durch. Das heißt, 1 und 2 haben wir jetzt. Und jetzt kommen wir durchaus überraschend zum SC Freiburg auf Rang 3. Der SC Freiburg hatte was zu feiern. 50 Jahre SC-Frauen wurde mit verschiedenen Dingen begangen und der Gegner zu diesem Jubiläumsspiel, das war die Eintracht, die wiederum mit einem 4:0 gegen Slowacko im UEFA Europa Women Cup. Warum kriege ich das nicht hin? Entweder ist es ein komisches Wort oder
Women's Europa Cup.
Women's
Europa
Cup. Ich glaube,
es ist diese englisch-deutsche.
Aber warum nicht Europe Cup? Das bringt mich jedes Mal durch. Gut. Also. Gegen Slowacko hat man 4:0 gewonnen. Das heißt, auch die SGE konnte trotz aller Anstrengungen, denn es war jetzt die fünfte englische Woche in Folge für Eintracht Frankfurt, konnte man durchaus auch selbstbewusst in dieses Spiel gegen Freiburg gehen. Und in der ersten Hälfte gab es auch keinen Grund, dieses Selbstbewusstsein zu verlieren, denn Anjomi trifft in der 20. Minute zum 1:0, Nina Lührsen später mit einem Freistoß die Latte, allerdings auch Mai Schneider nur den Pfosten bei einer Szene. Es ist allerdings vor allem die zweite Hälfte, in der der SC Freiburg dann besser aufspielen kann. Bilkholz trifft nach Vorlage der eingewechselten Fabian zum 1:1, Erreleta Memeta erhöht zwar in der 70. Minute auf 2:1, aber weil Fabian in der 76. zum 2:2 trifft und dann sogar einen Strafstoß zum 3:2 in der 86. Minute trifft, verliert die Eintracht auch das dritte Auswärtsspiel. Frank ist damit in der Auswärtstabelle vorletzter und noch ohne Punkt. Was ist da los bei der SGE?
Das hatte ich eigentlich gehofft, könnt ihr mir beantworten. Aber nein, es ist eine hervorragende Frage. Also ich würde jetzt mal sagen, Konstanz wäre mir ehrlich gesagt jetzt zu platt. Es sind, glaube ich, mehrere Faktoren. Es ist natürlich ein Riesenumbruch bei der Eintracht. Du hast eine Mannschaft gehabt, die gefühlt seit 5-6 Jahren konstant zusammengespielt hat, die da sehr stark zusammengewachsen ist, die sich da auch blind gegenseitig vertraut hat, die immer mal wieder ergänzt worden ist und dadurch natürlich auch in der Lage war, immer wieder Spielerinnen mit einzubinden. Und das ist dieses Jahr natürlich ein bisschen anders. Natürlich hast du immer noch Reuteler, Anjomi, Freigang, du hast Gräve, du hast Sens, die schon seit letzter Saison da ist, du hast Riesen. Aber am Ende des Tages guckst du dir das Spiel gegen Hoffenheim an, da waren es individuelle Fehler, insbesondere auch von der Torfrau. Ich glaube, Lina Altenburg muss auch in der Liga noch erst ein bisschen ankommen. Die wird zwar auch stabiler mittlerweile, aber da war auch der ein oder andere Patzer mit dabei, wenn das Tor gegen Jena, glaube ich, mir angucke, wo es ihr durch die Handschuhe rutscht, der Ball und solche Geschichten. Also da ist noch extrem viel Verunsicherung dabei. Und woran ich es ein Stück weit auch festmache, ist ganz ehrlich die Destabilisierung durch Wechsel. Ja, also ich glaube, das war in diesem Spiel noch auffälliger, als es in Hoffenheim gewesen ist, und noch auffälliger als gegen Leverkusen, weil die Abwehr war, also erstmal nochmal die erste Halbzeit fand ich auch sehr stabil. Es waren schöne Ballstaffetten, es war ein sicheres Spiel und ich bin nach wie vor komplett perplex, wie man das so aus der Hand geben kann, aber das sind wir in Freiburg ja gewöhnt. Das letzte Mal lief es ja auch nicht sehr viel besser und da hat es nur 5 Minuten gedauert. Aber dann vielleicht aus Gründen der Belastungssteuerung ist mir ehrlich gesagt aber ein Stück weit ein Rätsel, die Mannschaft dann so zu destabilisieren, indem ich dann halt auch in der Abwehr noch durchtausche, das war in meinen Augen in dem Fall tatsächlich ein Problem. Also, dass er so früh getauscht hat, hat erstmal überrascht, ja. Aber es hat halt leider auch dem Spiel nicht allzu gut getan, zumindest nicht dem der Eintracht. Und jetzt mal ganz im Ernst, also Freiburg hat gefühlt es mehr gewollt, ist in der zweiten Halbzeit sehr viel aggressiver rausgekommen, ist sehr viel mehr draufgegangen, hat sehr viel mehr intensiv gepresst als in der ersten Halbzeit. Und ich sag mal, aufgrund der zweiten Halbzeit hätte ich einen Unentschieden genommen, aber dass es dann natürlich am Ende wieder so ausgeht und dann noch einen doofen Elfmeter am Ende, um wieder 3:2 zu verlieren. Es lässt mich ein bisschen sprachlos zurück. Was mich halt am meisten ärgert, sind 2 Aspekte. Der eine Aspekt, sorry, und dann lasse ich euch mitreden. Verzeihung. ist, in den letzten Spielen, warum ich halt bestimmte Spielerinnen nicht im Griff haben kann. Wieso kann Cherchi und wieso kann Hoffmann und Fudala und wieso können die gegen uns alle treffen, als wüsste man nicht, was die können. Und jetzt in dem Fall haben wir gegen ausgerechnet die drei, die jetzt da oben vor uns stehen, verloren tatsächlich. Und das ist das, was mich ein bisschen sprachlos zurücklässt, weil Freiburg, Leverkusen und Hoffenheim haben wir verloren. Die stehen alle drei vor uns. Ich kann jetzt nicht hoffen, dass das ein schlechtes Omen fürs Werder-Spiel ist am Wochenende.
Da hängt ja auch nicht nur eine Korrelation, sondern auch eine gewisse Kausalität ja mit drin. Also ihr steht ja auch deshalb hinter diesen Teams, weil er gegen die verloren hat. Also die angesprochenen Wechsel waren schon in der 57. Minute, man höre und staune, dass Memeti für Freigang, Acigöz für Riesen und Pia-Sophie Wolter für Nina Lürsen kam. Und gerade Pia-Sophie Wolter, die hatte dann mit der später eingewechselten Cilak auf Freiburger Seite so richtig ihre Probleme. Also wenn man jetzt in die Detailanalyse der Tore reinginge, dann würde der Name Wolter relativ oft fallen. Adriana, wie blickst du denn als etwas externere Beobachterin auf die Situation bei Eintracht Frankfurt? Viele Probleme sind hausgemacht, auch ja die Belastung. Also so oder so wusste man, dass man zu dieser Phase in der Saison so viele englische Wochen haben würde, egal ob es Champions League Wochen sind oder eben der Europapokal-Wettbewerb, dessen Namen ich nie wieder nennen möchte. Adriana, wie blickst du darauf?
Ja, also ich finde, Belastung kann man jetzt speziell auf das Spiel bezogen nur indirekt irgendwie als Grund zählen lassen, weil ich meine, man hat ja gegen Slowacko schon gut vorgelegt. Das heißt, man könnte eigentlich dort von Anfang an erstmal, ich sag mal, ein bisschen durchrotieren. Wäre jetzt meine Ansicht, dass man da schaut, bekommen die das hin? Also man hat ja schon 4-0, was glaube ich, gut vorgelegt. Das heißt, da sehe ich nicht so das, oder hatte ich nicht so das Bedürfnis gesehen, da schon so früh zu wechseln, gerade auch wenn man das von Nico Nautis nicht so kennt. Der wechselt ja gerne sehr spät, was ja nochmal eine andere Diskussion ist. Aber auch da finde ich die Wechsel komisch, die er durchgeführt hat. Memeti, okay, kann man machen, aber dann, dass er beide Außenverteidigerinnen auswechselt, das finde ich komisch, weil in der Kette will man ja so gut es geht irgendwie die Stabilität behalten, gerade wenn man nur 1-0 führt und Freiburg dann gerade stärker wird. Also man hat ja schon gesehen aus der Halbzeit, wie sie rausgekommen sind. Also das war ja schon nochmal ein anderes Gesicht, was sie da gezeigt haben. Und wenn man diese Einwechslung auch entgegensetzt mit dem, was von Freiburg gekommen ist, also das hat ja auch bei denen viel mehr bewirkt, sage ich mal, also gerade eine Selina Fabian, was die reingebracht hat, auch an Spielfreude. Du hast auf einmal das Gefühl gehabt, die Freiburger haben wieder gelernt, wie man so richtig zocken kann, auch nach vorne, was die da zusammengespielt haben. Die haben die Spielfreude irgendwie für sich entdeckt. Auch eine Cilak natürlich, die dann maßgeblich an auch dann Tor beteiligt war. Und auf der anderen Seite, bei Frankfurt hast du nicht dieses, also durch die Einwechslung diesen Ruck irgendwie nochmal gehabt oder Impulse. Deswegen wäre da vielleicht dann der spätere Wechsel besser gewesen und dann eben andere Art von Impulsen. Was ich auch noch, also eine andere Richtung, eine Frage, eine Hayley Raso, die bisher irgendwie noch gar nicht zum Zug gekommen ist bei Frankfurt, aber was so meiner Erinnerung so eine von den stärksten Spielerinnen von Australien bei der letzten WM. Also ich weiß nicht, ob da einfach mittlerweile bei ihr das Level runtergegangen ist oder ob sie bei Frankfurt einfach nicht so gut Fuß fasst oder ob sie nicht ins System passt, was ja nochmal so eine andere Sache wäre. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Frank, ich meine, sie hat ja bisher wirklich nur Kurzeinsätze gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Also sie wurde immer relativ spät noch eingewechselt. Also die These, wenn sie nicht ins System passen würde, dann wäre der Transfer für mich dann ein völliges Rätsel, warum man sie dann so spät noch geholt hat. Das war ja wirklich auf den letzten Drücker eigentlich im Transferfenster. Ich glaube schon, dass man da andere Pläne mit ihr hat, als sie immer in der, keine Ahnung, 85., 90. Minute einzuwechseln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Spiel hätte ich auch Chiba beispielsweise früher gebracht. Und insbesondere die zwei Außenverteidigerinnen rauszunehmen, das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Weil das ist gerade, weil wir ja nun mal auch in der Abwehr nicht allzu viele Alternativen haben momentan, Denen würde ich doch so viel Spielpraxis geben, wie es geht. Und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt in diesem frühen Zeitpunkt der Saison die Belastungssteuerung da schon so extrem sein muss. Aber das ist im Zweifelsfall mal meine laienhafte Ansicht. Also ich hätte da Stabilität vor die Belastungssteuerung gesetzt, weil, wie du schon gesagt hast, ich glaube, gegen Slowacko haben wir ganz gut vorgelegt. Ich glaube auch, dass wir, also mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wo die Leistungssteigerung hernehmen sollen, um dieses 4-0 nochmal zu drehen, auch wenn sie zu Hause spielen, nach dem Spiel, was ich da gesehen habe. Also man hat als Eintracht-Fan sehr viele Fragezeichen aktuell im Kopf. Mehr als Antworten. Auf jeden Fall.
Lürsen hat natürlich in der 38. Minute gelb gesehen. Das könnte erklären, warum sie vielleicht ausgewechselt wurde. Gelb-rote Karte vermeiden. Was ich extrem interessant fand, war, dass mit diesem Wechsel einherging eine Umstellung des Systems. Und das haben wir ja wirklich schon seit dem Pleistozän nicht mehr gesehen bei Eintracht Frankfurt. Man hat eindeutig mit einer Doppel-6 gespielt in einem 4-4-2 gegen den Ball. Und das war sehr interessant, denn sowohl Freiburg als auch Frankfurt spielen ja mit Ball 4-4-2 Raute. Und bei so ähnlichen Teams ist es manchmal extrem langweilig, weil die alle dasselbe machen und sich dann auch neutralisieren. Und bei dem Spiel gab es aber einen kleinen Unterschied. Und der kleine Unterschied war gegen den Ball. Eintracht Frankfurt ist gegen den Ball hoch angelaufen und deswegen hatten sie, also es war sehr fraubezogen, deswegen hatten sie streng genommen gar keine Formation. Aber wenn man es darstellen will, dann war es eher ein 4-3-3. Und Freiburg hat es aber so in zwei, drei Situationen, aber nicht öfter, geschafft, sich aus diesem Druck zu befreien und in den Raum dann eben neben Elisa Sens zu kommen. Entschuldigung, Lisa Gräbe zu kommen, die war ja. Die war.
Insbesondere über die rechte Angriffsseite von Freiburg war viel zu viel Platz da. Mhm. Also da waren, also wirklich mindestens 4-5 Situationen, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr. Die rechte Seite komplett verwaist, wo die viel Rasen vor sich hatten, viel laufen konnten, viel reinziehen konnten, wo ich gedacht habe, also dass sie daraus nicht mehr gemacht haben, das muss man ja schon fast sich fragen, warum eigentlich, weil nochmal, rechte Freiburger Angriffsseite war komplett verwaist, da haben die ja Platz gehabt ohne Ende.
Aber du meinst jetzt die erste Hälfte, ne? Als man noch so hoch angelaufen ist. Und das ist das Interessante, weil Freiburg hat die ganze Zeit aus seiner Raute heraus gegen den Ball ganz stumpfes 4-4-2 Mittelfeldpressing. Sehr, sehr gute Abstände, relativ klar. Und trotzdem hat es aber die Eintracht geschafft, weil man ja auch eine Qualität hat, daraus Chancen herauszuspielen. Wenn man aber sich das genau anguckt, dann sieht man, die meisten Chancen hatte die Eintracht tatsächlich als Ergebnis des hohen Pressings. Also das hat sich da bezahlt gemacht. Und jetzt stellt dann eben Nico Arnautis um, egal aus welchen Gründen, ob das jetzt Belastungssteuerung war, weil er vielleicht gesehen hat, man kann dieses hohe Pressing so nicht mehr durchziehen oder vielleicht, weil er gesehen hat, das hat beim SC Freiburg eigentlich ganz gut geklappt mit dem 4-4-2, das machen wir jetzt aus, denn dann kriegen wir besser unsere Flügel auch verteidigt, du hast eine ganz einfache Doppelung auf dem Flügel und man kann sich sehr gut aneinander orientieren, deswegen ist es ein eigentlich ganz gut spielbares Defensivmoment und das hat aber Freiburg komplett auseinandergespielt. Und zwar auch nochmal auf eine andere Weise auseinandergespielt als Eintracht Frankfurt, die eben viel hohe Ballgewinne hatten. Und Freiburg hatte zwar auch hohe Ballgewinne in der zweiten Hälfte, da lief irgendwann sehr viel, aber die haben einfach ganz, ganz oft ihr direktes Duell auf dem Flügel gewonnen und dann ging es mit Tempo auf die letzte Kette zu und dann musste diejenige rausrücken und dann war das eigentlich egal, ob das Ihlstedt war oder ob das Pierre-Sophie Wolter noch ein bisschen öfter war oder ob es auch eine von den neuen Außenverteidigerinnen war, die dann auf dem Feld stand, dann gab es Probleme, dann gab es Steckpässe hinter die Kette an die Grundlinie, es gab Dribblings an die Grundlinie, es gab Pässe in den Rückraum, also da war Freiburg relativ kreativ, hat sich aber auch nicht 15 Millionen Chancen herausgespielt, sondern man war auch schon relativ gut darin, die Chancen zu nutzen, die man hatte. Und das fand ich einen interessanten Befund, auch mit Blick auf den SC, Adriana, was das über Freiburg aussagt, denn die haben ja auch so ein einerseits, andererseits Spiel gemacht, sie stehen halt nur auf der positiveren Seite des einerseits, nämlich beim Sieg.
Ja, also ich fand gerade in der ersten Halbzeit kam ja wirklich sehr wenig von ihnen. Du hast gerade schon angesprochen, sie haben ja, sind ja nicht hoch angelaufen, sondern sind sehr kompakt verschoben, auch die ganze Zeit gegen die Eintracht, die ja Wege gefunden haben, um hinter die Abwehr zu kommen, eben was sie gerne machen, eben diese Chipper auch irgendwie hinter die Kette zu spielen, wie ja auch das Tor durch Anjomi gefallen ist, die da ja mit einem schönen Pass bedient worden ist. Mhm. Aber was man denen eben auch gemerkt hat, dass Freiburg gerade nach der Halbzeit, also ich glaube, dass da auf jeden Fall nochmal Impulse von außen gekommen sind, dass sich natürlich auch das Spiel die Spielweise verändert, dass man noch mehr Aggressivität auch irgendwie reinlegt, weil sie haben da viel griffiger danach gewirkt, waren schneller da in den Zweikämpfen dabei und eben auch diese Kurzpassspiel, was man dann auch aufgezogen hat, was finde ich gut funktioniert hat. Also auch wieder erwähnt die Selina Fabian, die mir einfach extrem da aufgefallen ist, dass mit der Einwechslung, dass sie da extrem Tempo gemacht hat, viele kreative ja. Elemente reingebracht hat, eben auch dieser Pass vor dem 1-1, der die ganze Abwehr da gefühlt ausgehebelt hat, den sie da so ein bisschen rübergespielt hat. Solche Elemente, die einfach reingekommen sind, diese Spielfreude, die sich da irgendwie von einer zu anderen so ausgebreitet hat. Sie haben sich gegenseitig angesteckt, hatte man das Gefühl irgendwie, dass dann wirklich dann natürlich auch mit dem Tor dann nochmal mehr Mut reingekommen ist. Und selbst mit dem erneuten Gegentor, das man bekommen hat, dass man damit nicht aufgehört hat, sondern weitergemacht hat. Also da war ja irgendwie auch der Glaube dann irgendwie da. Und auf der anderen Seite vielleicht bei Frankfurt dann auch, dass man vielleicht wieder in so ein Muster verfallen ist, dass man aus den letzten Spielen schon irgendwie, wo es auswärts nicht so gut gelaufen ist, dass man dann auch wieder in so ein Muster verfällt. Ja, jetzt kriegt man schon wieder das Gegentor. Jetzt muss man schon wieder darauf reagieren. Ich glaube, das ist auch mental nicht einfach und haben es eben in dem Spiel dann nicht geschafft, wenigstens einen Punkt rauszuholen. Und auf der anderen Seite Freiburg natürlich auch ein bisschen angefeuert, auch von den Fans. Also die Kulisse darf man natürlich auch nicht vergessen, die da geherrscht hat. Dass die da aber am Schluss dann noch sowas rausholen, beziehungsweise dann auch noch den Elfmeter, ist halt bitter dann am Schluss einfach nochmal. Da ist dann das war dann die endgültige Entscheidung, eben um einen Punkt oder nimmt man drei Punkte mit. Und es war ein Handspiel, ja, aber es ist trotzdem extrem bitter.
Gut, aber regelgerecht, was mich mehr ärgert, ist ehrlich gesagt die Chancenauswertung bei den Frankfurterinnen. Also Hoffenheim, das Spiel darf so nicht passieren, weil du das eigentlich in der ersten Halbzeit schon entscheiden musst. Und auch in Freiburg gab es noch drei oder vier wirklich hochkarätige Chancen, die in der ersten Halbzeit schon einen deutlicheren Spielstand hätten möglich gemacht, die dann vielleicht so ein bisschen diese Energie, die sie dann zum Schluss wieder gehabt haben, zumal sie ja auch das letzte Spiel vielleicht noch im Hinterkopf hatten, wo es auch geklappt hat, ein bisschen rausgesaugt hätte und mal ein bisschen mehr Ruhe gegeben hätte. Aber wir brauchen viel zu viele Möglichkeiten, um tatsächlich zum Torerfolg zu kommen. Siehst du jetzt auch wieder 9-5 Torschüsse pro SGE und verlierst 3-2. Das ist halt was, wo ich sage, sorry, da muss ich auf jeden Fall noch was tun. Also das ist schon mindestens mal das zweite Spiel, wo mir das eklatant aufgefallen ist. Da werden sie effizienter werden müssen vom Tor.
Kann man sich am SC Freiburg orientieren, der hatte genau 3 Schüsse aufs Tor tatsächlich von seinen 11, also eine 100%ige Effizienz, aber ja, das wirft auch nochmal eben, also die Frage nach Rezo, die hätte ich jetzt auch gestellt an der Stelle, aber wir haben sie ja jetzt schon mal thematisiert. Das ist definitiv ein Thema bei Eintracht Frankfurt und wir haben ja schon zusammengefasst, manche der Problemlagen waren vielleicht auch schon vor der Saison absehbar. Also niemand, der die Saisonvorschau gehört haben wird, der wird sich jetzt über irgendwas wundern, was wir hier gesagt haben. Jetzt, Frank, weil ich dich da habe, dann doch noch eine letzte Frage zu Eintracht Frankfurt. Ich habe in manchen Ecken schon Diskussionen rund um Nico Arnautis gehört. Ich habe aber natürlich auch wahrgenommen, dass da sein Vertrag verlängert wurde vor nicht allzu langer Zeit. Glaubst du, das hat eine Substanz, dass da über den Trainer gesprochen wird?
Ich glaube tatsächlich, dass das in den letzten Jahren eine der größten Herausforderungen ist, denen er sich stellen muss. Und im Moment habe ich noch nicht so 100% das Gefühl, dass er da eine gute Lösung dafür findet. Wenn du insbesondere gegen die direkten Konkurrenten auf Augenhöhe dann auch alle drei Spiele verlierst, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, diese Wechseltaktik, die man ihm früher sonst immer vorgeworfen hat, er würde zu spät bis gar nicht wechseln.
Jetzt motzen wir das
diesmal sehr früh wechseln, aber dafür das ganze Ding auseinandersprengen. Ja, du hörst immer wieder Kritik, weil er halt auch schon sehr lange mit dabei ist und manche sich da vielleicht mal einen neuen Impuls wünschen würden an der einen oder anderen Stelle. Ich Ja, natürlich hat man seinen Vertrag jetzt verlängert, auch von Takis, seinem Bruder, den Co-Trainer-Vertrag jetzt gerade erst verlängert vor der Saison. Ich glaube schon, dass da mehr kommen muss. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwann den Schritt gehen wird, zu sagen, okay, wir müssen mal was anderes probieren. Weil jetzt probiert man es mit einer neuen Mannschaft. Das ist natürlich ein guter Punkt zu sagen, hey, auch er muss sich natürlich auf die Spielerinnen einstellen. Aber es ist natürlich ein leichtes zu sagen, ich habe gefühlt 5-6 Jahre mit fast den gleichen Leuten gespielt und trainiert. Man kannte sich gegenseitig, das war alles so ein bisschen einfacher. Ich glaube, jetzt muss er halt tatsächlich beweisen, dass er den Neuen richtig integrieren kann, dass er daraus ein Spielsystem kreieren kann und auch eine Mannschaft kreieren kann, die dann eben auch mal mehr konstant hat als das, was wir jetzt sehen aktuell.
Ja, ich bin gespannt. Also ich bin da ehrlich gesagt viel weniger kritisch, weil ich zum Beispiel finde, eine Rebecca Blomqvist, es wirkt, als würde ich schon 18 Jahre bei Eintracht Frankfurt spielen, aber da müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, denn ich
wegen
weiß
ihrer individuellen auch. Klasse aber auch, ne? Also klar, wir also
ja, aber warum sagen wir da nicht, dass das Spielerinnenprofil auch sehr gut zur Eintracht passt? Also wenn wir ja zu Recht, also wenn man zu Recht
ja,
bei anderen Spielern
so
ist, ja sagen
er
kann,
ja natürlich
passt das so gut.
Sie ja. so in die Mannschaft integrieren, dass das auch tatsächlich so ist. Ich meine, wenn du mal guckst, wen wir geholt haben mit Illestad und Blomqvist und das sind ja erfahrene Spielerinnen etc. Am Ende des Tages ist die Mannschaft aber immer noch teilweise ein Lotteriespiel, wie sie funktioniert. Und das natürlich zu destabilisieren. Ich habe mir aufgeschrieben als These, dass ich mich tatsächlich frage, ob er die Mannschaft nicht manchmal der Chance beraubt, sich selbst aus dem Sumpf rauszuziehen. Also ihnen die Chance zu geben, das Spiel selbst noch zu drehen. Diese drei Wechsel müssen Belastungssteuerung gewesen sein, weil jetzt taktisch hätte ich es nicht verstanden, aber das hatten wir jetzt schon ausführlich. Aber ich hätte halt jetzt mal versucht, der Mannschaft die Chance zu geben, das Ding auch selber hinzukriegen und nicht diese ganzen Wechsel vorzunehmen, die am Ende des Tages ein bisschen für Chaos gesorgt haben in meinen Augen. Aber das war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging.
Ja, also haben wir ja jetzt entsprechend eigentlich auch besprochen. Das kann man so sehen. Man kann aber auch sagen, also hier waren es 2,3 zu 2,3 Expected Goals, also unentschieden gegen Leverkusen war es 1,2 zu 1,2 Expected Goals, also unentschieden gegen Hoffenheim war es 1,2 zu 1,1 Expected Goals, also wenn man so will, ein knapper Sieg. Und ich weiß natürlich, dass das nur eine Statistik ist und so weiter und so fort, aber ich will darauf hinweisen, dass auch Eintracht Frankfurt wirklich jetzt ein bisschen Pech hatte. Das ist halt leider auch ein großer Teil des Fußballs. Zufall.
Ja, man sagt ja, hast du Piep am Schuh, also hast du
ich habe vorhin schon Kackhaufen gesagt, du darfst
Emojis
sagen.
Am Schuh.
Ja, genau.
Ah, guck mal, wie es
dieser Zug ist schon lange
ist
abgefahren.
Fantastisch. Ja, aber gut. Aber er ist zu spät, ist klar, Deutsche Bahn. ja, also von daher, es braucht wahrscheinlich jetzt mal so einen richtigen Streak, dass du einfach mal diese Erfolgserlebnisse generierst, damit das wieder klappt. Ich meine, guck dir mal an, wie sich Laura Freigang über dieses Tor gegen Slowacko gefreut hat, weil sie endlich mal wieder getroffen hat und der Knoten geplatzt ist, ja. Das ist schon auch bezeichnend.
Das ist allerdings wahr. Aber es gibt Knotenplatzpotenzial, wenn ich auf den weiteren Spielplan blicke. Auswärts in Slowacko, bei Slowacko, so ist es natürlich richtig. Dann zu Hause gegen Werder, beim HSV, zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und erst dann kommen zwei Auswärtsspiele, die es in sich haben. Wolfsburg in der Bundesliga und Hoffenheim im DFB-Pokal. Aber ich würde sagen, Werder, HSV, Köln. Klar, wenn da jetzt auch wieder Punkte liegen gelassen werden, dann verschärft sich so manche Diskussion, geht man da mit 9 Punkten raus, egal wie. Dann hat sich so manche Diskussion erledigt und der SC Freiburg, der muss sowieso sehr wenig gerade diskutieren, denn er steht ganz herausragend da. Auch da birgt aber ein Blick auf die Expected Goals so einige Überraschungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wollen wir nicht vertiefen. Wir gucken, wie sie am nächsten Wochenende in Nürnberg spielen. Das ist der nächste Gegner für den SC Freiburg, den aktuell Tabellendritten in dieser Saison. Und dann blicken wir nach Hoffenheim, denn das sind die Teams auf Rang 4 und Rang 5 und die haben Platz getauscht. Denn in einem zähen Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten stellt sich allerdings halt schon so im Laufe des Spiels so langsam heraus, Leverkusen hat die gefährlicheren Chancen. Und tatsächlich gibt es dann auch einen Doppelschlag, der dann für die Entscheidung sorgt. Vanessa Fodala hat sehr viel Zeit für eine Flanke auf Lorin Bender, die diese zum 1:0 in der 75. Minute ins Tor köpft. Und in der 82. Minute, also nur 7 Minuten später, bekommt genau jene Fodala den Ball, vernascht mit einem Lupfer sowohl Dorn als auch Kaut und trifft mit Hilfe der Unterkante der Latte zum 2:0. Und dann ist dieses Spiel entschieden. Es gibt zwar noch kleinere Chancen für Hoffenheim. Gleichzeitig hatte man aber, Frank, bei Hoffenheim auch den Eindruck, da waren dann die Akkus irgendwann ganz schön leer. Also ich erinnere mich an Krämpfe bei Melissa Kössler zum Beispiel. Ich erinnere mich an einen Konter, den sie lieber aus 49 Metern abschließt, anstatt darauf zu hoffen, dass man da irgendwas noch draus machen kann. Also irgendwie, obwohl beide jetzt ja unter der Woche kein Spiel hatten, logischerweise, hatte ich den Eindruck, Physis war hier ein Thema in der Partie. Ging dir das auch so?
Ich hatte vor allem bei Leverkusen das Gefühl, Kontrolle war definitiv ein Thema hier. Also bei Hoffenheim hatte ich auch das Gefühl, die waren dann im Laufe der zweiten Halbzeit irgendwann ordentlich durch. Ja, also nicht umsonst sind die Tore ja auch relativ spät gefallen. Also ich habe mir für die erste Halbzeit habe ich mir aufgeschrieben, Tor und ereignislos. Ja. Das war für mich die Zusammenfassung der ersten 45 Minuten, weil da ist einfach nichts passiert. Die haben sich ziemlich gut neutralisiert. Da ist tatsächlich nicht viel Action gewesen und Leverkusen kam deutlich engagierter aus der Kabine und dann hat ja für die Führung erstmal ein schöner Angriff gereicht und dann war ja auch Hoffenheim am Drücker, dann mussten sie ja auch tatsächlich ran und da habe ich viel zu wenig Kampfgeist gesehen bei Hoffenheim. Ob das tatsächlich eine Ermüdung war, physisch oder auch mental, das mag schon sein. Was ich aber auf Leverkusener Seite gesehen habe, und das schmerzt mich insbesondere, das halt zu sagen, ist, dass Wamser sich halt auch in Leverkusen mal ganz gepflegt den Popo aufreißt, weil die auf der Außenbahn Wege geht. Die hat Angriffe gestaltet und sehr erfolgreich gestaltet und den Ball nach vorne getrieben. Und wenn aber hinten dann es gebrannt hat, war sie genauso da. Also das war auf jeden Fall meines Erachtens ein ausschlaggebender Faktor, dass Leverkusen ein bisschen mehr Kampfgeist an den Tag gelegt hat. Und ganz ehrlich, Fudalla macht halt Fudalla-Dinge. Das ist auch so. Hat sie gegen uns auch gemacht und das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Also, dass du so bestimmte Figuren hast auf dem Platz, von denen du genau weißt, was sie können, dass du genau weißt, was sie tun und welche Möglichkeiten sie haben und du kriegst es halt nicht abgestellt. Und insofern geht für mich insgesamt das 2:0 für Leverkusen auch dann final in Ordnung, ehrlich gesagt. Wenn man sich da aber wieder die Statistiken anguckt, zeichnet sich ja ein komplett anderes Bild, interessanterweise. Also ja, Schüsse und Schüsse aufs Tor ist alles sehr ausgeglichen, aber Hoffenheim hat zumindest bei der Statistik, die ich habe, angeblich die bessere Zweikampfquote, hat mehr Ballbesitz, hat die bessere Passquote und alles. Also Leverkusen kam schon auch über den Kampf und da war in meinen Augen Hoffenheim einfach nicht aggressiv genug.
Also irgendwann werde ich Sticker drucken mit der Botschaft Don't fall for Zweikampfquote. Guckt sie euch einfach nicht an. Also in dem Spiel ist die Zweikampfquote laut dfb.de ja 49,21% zu 50,79%. Was soll mir denn diese Statistik sagen? Was ist denn ein Zweikampf? Wie bewerten wir denn, ob ein Zweikampf wirklich verloren wurde? Und sind alle Zweikämpfe gleich wichtig? Spoiler, nein, sind sie nicht. Ich weiß, dass wir Deutschen, ich meine jetzt einfach mal, schmeiß uns alle in einen Topf, dass wir auf Zweikampfstatistiken stehen. Kein anderes Land verwendet diese Statistik. In internationalen gibt es ja gar nicht.
Also vom Eindruck her war es auch sowieso umgekehrt. Also Leverkusen war für mich deutlich aggressiver. In den entscheidenden Momenten halt. Und klar, da kannst du Hoffenheim dann halt auch spielen lassen. Wenn du sie nicht zwingend ins letzte Drittel kommen lässt, dann hast du es natürlich auch im Griff. Und das hat Leverkusen eigentlich sehr ordentlich gemacht.
Und das ist nämlich, glaube ich, der entscheidende Punkt, das im Griff haben. Also ich finde auch, also ich will es nicht so tun, als ob die Zweikämpfe keine Rolle gespielt hätten, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, dass gerade im Zentrum, gerade Sebel hat mir da sehr gut gefallen und auch Kögel, die immer mal wieder so eingerückt agiert hat, da hatten sie immer wieder Ballgewinne, die wirklich gut waren und die dann in Umschaltsituationen, zu Umschaltsituationen geführt haben. Das ist auch einer der Gründe, warum Vanessa Fodala so gar keinen Druck bekommt bei ihrer Flanke, weil das eben aus so einer ähnlichen Situation heraus entsteht. Das heißt, es war ein ungeordneter Aufbau von Hoffenheim. Aber das ist eben das eigentliche Ding. Ich hatte den Eindruck, dass neben eben so Themen wie Physis, Körperlichkeit, Zweikämpfe, das Hauptproblem von Hoffenheim eigentlich war, dass man, das ist in der Saison schon 2-3 Mal passiert, finde ich, in der Sicherheit, die man im eigenen Aufbau hat, die eigentlich super ist. Also Hoffenheim spielt lieber immer noch mal hinten rum, anstatt einen Risikopass zu spielen, so wie es Jena zum Beispiel gegen den Club in der Schlussphase gemacht hat, werden wir dann am Ende der Sendung noch drüber sprechen. Das führt allerdings auch dazu, dass immer mal wieder das Passtempo einfach schrittweise immer weiter runtergeht, weil die Gegnerinnen verschieben und das sind dann immer alles Pässe ohne Druck, die man spielt und dann ist es schwierig, den Pass wieder mit Druck zu spielen, der dann wichtig ist. Und das ist mir in diesem Spiel ganz extrem aufgefallen, dass ausgerechnet der Pass auf die Außen, also dann, wenn es eigentlich losgehen soll mit dem Angriff, dass der oft zu langsam war und dass dann Leverkusen da relativ gechillt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen natürlich, hinschieben konnte. Und dass es auch deswegen Hoffenheim nicht geschafft hat, obwohl man den Ball hatte, obwohl man die bessere Passquote hatte und obwohl man ja auch die Spielerinnen hat, die das ausführen können. Also eine Kloning zweimal hat sie den Pass durch die Linien durchgespielt, da dachte ich mir, oh geil, deswegen sollst du immer Sechserin spielen, bitte mach immer so weiter. Aber es waren halt leider nur zwei Pässe. Es war insgesamt einfach ein bisschen zu langsam und das war das, was Leverkusen in manchen Momenten viel, viel besser hinbekommen hat, vor allem in der zweiten Hälfte. Also das Spieltempo war einfach besser auf Leverkusener Seite.
Ja, das sehe ich genauso.
Sehr gut. Habe ich keine Frage gestellt und auch keine Antwort bekommen. So geschieht's mir recht. Ansonsten würdest
du... Du hast noch Gelegenheit. Noch sind wir ja da.
Wir sind, ja, klar. Aber ehrlicherweise so arg viel mehr ist mir dann gar nicht mehr bei diesem Spiel noch aufgefallen, außer dass es keine Reaktion gab von Hoffenheim auf den Rückstand. Also zwischen dem 0-1 und dem 0-2, klar waren auch nur 7 Minuten, aber hatte Hoffenheim keinen einzigen Abschluss. Hinten raus gab es noch so einzelne Chancen, da hätte vielleicht auch nochmal ein Treffer fallen können. Aber das fand ich auch noch einen interessanten Fakt zu diesem Spiel, dass man sagen muss, die sehr, sehr, sehr gute Offensive aus Köstler und Cherchi, wir haben oft genug gesehen, wie gut sie gerade in Form ist. In dem Spiel muss man eigentlich sagen, Fodala und Mädel in der ersten Hälfte und Kehrer in der zweiten Hälfte haben es besser gemacht.
Deutlich besser gemacht. Also Cherchi war ziemlich abgemeldet. Also von der hast du keine echten Highlights gesehen in dem Spiel. Was natürlich schon auch ein bisschen daran liegt, dass sie letzten Endes auch als Stoßstürmerin dann reingehen würde. Nur das hat halt Leverkusen konsequent unterbunden. Und das, was du beschrieben hast, ich würde es jetzt mal als Einlullen bezeichnen, hat halt einfach gut funktioniert, sodass diese schnelle Kombination, die sie dann in Szene setzt, damit sie sich freispielen kann, eben nicht funktioniert. Oder dass eine gute Flanke kommen würde, die so auf dem Punkt ist, dass sie halt verwerten kann. Und also gerade das Tor von Fudala war ja sensationell, wie sie quasi den Ball hinter sich lupft, damit beide Abwehrspielerinnen stehen lässt und das Ding dann macht. Das war ja sensationell, das Ding. Und das hat aber so ein bisschen die, wird er nicht falsch verstehen, Tranigkeit von Hoffenheim schön symbolisiert am Ende des Tages.
Ja, finde ich auch. Ich finde, in dem steckte alles drin, auch so ein bisschen Pech, denn Fudala trifft ja den Ball gar nicht richtig und deswegen geht er so wunderschön an die Unterkante der Latte. Also es war ein sehr schöner Treffer, aber auch geboren aus einem kleinen Element des Zufalls, der zum Fußball aber dazugehört. Für Hoffenheim ist insofern nichts passiert, dass man 3 Punkte Rückstand auf Platz 2 hat, also mit 10 Punkten steht man immer noch sehr gut da. Es geht jetzt dann zur SGS Essen, bevor es dann nach der Länderspielpause nach Wolfsburg geht und da könnte man natürlich der Saison ein ganz anderes Gesicht geben. Für Leverkusen wiederum bedeutet dieser Sieg, dass man jetzt auf Rang 4 springt mit 12 Punkten und als nächstes jetzt dann das Nachholspiel gegen den ersten FC Köln hat. Es wird komplett noch einmal wiederholt. Ja. Das ist auch das Übliche beim DFB, das muss ich noch kurz korrigieren. Mir wurde das vom DFB so gesagt vor der letzten Sendung, dass es auch die Möglichkeit einer Teilfortsetzung dieses Spiels gäbe, auch auf Nachfrage hin. Das ist aber eigentlich in den Statuten nicht vorgesehen. Also das Spiel gegen Köln wird unter der Woche jetzt komplett wiederholt und danach wird Leverkusen zu Hause gegen Wolfsburg spielen. Muss ich jetzt natürlich nicht sagen, wie wichtig die Partie ist. Sieht man allein an dem Punktabstand. Die Leverkusener haben das mit Zähneknirschen entgegengenommen, dass man jetzt vor diesem wichtigen Spiel eine englische Woche hat. Ich würde sagen, aus Sicht der neutralen BeobachterInnen sind wir mal froh, dass es nicht so lange gedauert hat wie bei Freiburg gegen Leverkusen in der letzten Saison. Ich finde das eigentlich ganz gut.
Ich könnte mir vorstellen, dass Köln sich am meisten ärgert, weil die haben so ein starkes Spiel gemacht gegen die und waren in Führung. Also da jetzt von Null anzufangen, ist glaube ich für die Kölnerinnen noch am schmerzlichsten. Da wird Leverkusen durch ihre englische Woche halt mal durch müssen.
Vor allem, weil die Tabellensituation da auch eine komplett andere ist beim ersten FC Köln. Aber ja, jetzt warten wir einfach mal ab, wie dieses Spiel läuft und wie dann der nächste Spieltag für Leverkusen läuft. Dann können wir das besser bewerten. Und dann blicken wir jetzt auf das Spiel, das wir vorhin schon mal eingangs in der Sendung kurz besprochen haben. Jetzt geht's zum Nordderby vor 37.000 ZuschauerInnen im Weserstadion. Ging's zwischen Werder Bremen und dem HSV zur Sache. Und leider, muss man sagen, war das Thema dieses Spiels, vor allem waren es Strafstoßentscheidungen. Und vor allem die erste, die ist wirklich zweifelhaft, denn Dr. Rim Hussein, ich wüsste jetzt nicht, wie sie erkannt haben sollte, dass Wea Stolt da den Arm nicht angelegt hätte. Es muss dann von außen gekommen sein, dieser Hinweis, denn ich hoffe doch, auf Verdacht wird dieser Strafstoß nicht gepfiffen. Man muss allerdings sagen, bei diesem Handspiel, dem vermeintlichen der vierten Minute, ist die Zeitlupe nicht Freundin der Schiedsrichterinnen in diesem Fall. Es gibt den Strafstoß, Larissa Mühlhaus verwandelt ihn und der HSV liegt sehr, sehr unglücklich zurück. Der HSV reagiert aber ganz gut. Es gibt Chancen auf beiden Seiten, also Pfostenschüsse, Lattenschüsse, es ist alles mit dabei. Allerdings, was entscheidet dieses Spiel? Wieder ein Strafstoß, diesmal allerdings etwas eindeutiger. Leni Eggert bekommt den Ball an den angewinkelten Arm und auch wenn sie in einer Rückziehbewegung ist, nimmt sie die Vergrößerung der Körperfläche, also sie vergrößert die Körperfläche, nimmt den Treffer in Kauf. Das ist dann schon ein klarerer Strafstoß. Larissa Mühlhaus tritt wieder an und trifft wieder zum 2:0. Und das, Adriana, ist dann auch der Endstand dieses Nordderbys. Und dann kamen danach noch ein paar Dinge, die wir zum Glück schon besprochen haben. Wollen wir erst über die Strafstöße sprechen? Hast du dazu, habe ich deine Meinung schon so ungefähr wiedergegeben oder siehst du es anders?
Ja, so ziemlich. Also ich finde es einfach extrem schade, dass diese also Entscheidung in so einem Spiel durch Elfmeterentscheidungen gefallen ist. Eben zum Teil auch nicht berechtigt. Also gerade, dass es schon in der fünften Minute passiert ist, dass eben ja so eine falsche Entscheidung in diesem Fall getroffen wird, weil das ja, in der Zeitlupe kann man ganz klar sehen, dass Stolz sich sogar wegdreht und den Arm anlegt in einer Bewegung. Und ich meine, es sollte ganz klar so sein, dass ein Elfmeter da nur gegeben werden sollte, wenn man sich da sicher ist, dass das irgendwie da Hand dran gewesen ist. Selbst wenn man dann sagt, man hat es nicht richtig sehen können, dann im Zweifel nicht. Würde ich eher sagen, je nachdem, wer es dann gesehen hat, ob es dann die Linienrichterin war oder die Schiedsrichterin. Deswegen ist es extrem schade, dass es schon eben nach der fünften Minute zu so einem Moment kommt, so einer Art, ich will nicht von Vorentscheidung reden, aber schon, ja, wenn es so früh passiert, ist es eben schon erstmal ein Schlag ins Gesicht für Hamburg, gerade wenn man eben oder auch Stolz selbst weiß, dass sie nicht den Ball mit der Hand berührt hat, eben in dem Fall. Und wenn du einer Larissa Mühlhaus die Chance gibst, dann macht sie den eben auch. Das ist eben auf Bremer Seite oder aus Bremer Seite das Glück eben auch, auch bei der zweiten Situation. Aber ich finde, es hätte auch gar nicht so weit kommen müssen, auch beim Stand vom zweiten Elfmeter, weil in der Zwischenzeit so viele Torchancen eben auf beiden Seiten gegeben hat, aber gerade für Bremen, die sie dann eben nicht gemacht haben, da wo sie alles getroffen haben, nur nicht ins Tor. Also das war auch zum Teil echt verrückt, wie viel es da auch hin und her gegangen ist. Deswegen, also ich fand es war ein sehr gut anzuschauendes Spiel. Also dadurch, dass es auf beiden Seiten Torchancen gegeben hat, mit Chancen plus für Bremen unterm Strich, weil sie eben auch gerade über Standards, finde ich, extrem gefährlich immer wieder waren, aber eben nicht so gefährlich, dass er ins Tor gegangen ist. Da fand ich auch auf Hamburger Seite spannend, da hat ja Larissa Heidner ihr Startelf-Debüt im Tor gegeben, nicht Schuld dieses Mal, die verletzte Torhüterin, die den Kreuzbandriss erlitten hat, ersetzt hat in den letzten Spielen. Aber sie hat sich ja auch zwischendurch den ein oder anderen Fehler erlaubt. Muss aber sagen, also Heidner hat das insgesamt, finde ich, sehr gut gemacht. Also sie hat in vielen Situationen noch verhindert, dass eben noch schlimmer gekommen ist. Bei den Elfmetern konnte sie nichts machen. Beim zweiten war sie sogar in der richtigen Ecke. Also das finde ich auf jeden Fall erwähnenswert, wie sie gespielt hat. Und auch ihre Teamkolleginnen, finde ich, haben es über weite Strecken sehr gut gemacht, gerade bis kurz vor den Strafraum, finde ich, ist es bei Hamburg so, dass sie es oft sehr gut spielen, gerade weil sie für eine Mannschaft, die aufgestiegen ist, schon eine sehr große Eingespieltheit haben. Muss man ja auch sagen, dass da die Hälfte aus St. Pölten ja mit der Trainerin mitgegangen ist, die schon gut miteinander harmonieren. Kann man echt sich sehr gut anschauen, wie sie es schaffen, bis vor den 16er zu kommen. Aber da ist es dann oft gescheitert, dass sie nicht richtig zum Abschluss gekommen sind oder dann eine Bremerin mit dem Fuß dazwischen gekommen ist. Das war dann, finde ich, dann erst mit dem späteren Spielverlauf, dass es tatsächlich dann mehr aufs Tor gegangen ist, dann unter anderem mit dem Schuss gleich nach der Halbzeit von Mikolajova, die ja eingewechselt wurde, an den Pfosten. Also das hätte das Spiel natürlich auch nochmal in eine ganz andere Richtung gebracht, wenn da dann das 1:1 gefallen wäre. Eine, die man auch ansprechen muss, ich finde, Brunnthaler, die kriegt in jedem Spiel mindestens eine Chance, also so noch hundertprozentige, oder die erspielt die sich oder erarbeitet sich die. Und in dem Fall war es dann Mariella El-Sharif, die im 1-gegen-1 gegen sie gehalten hat. Also das waren die zwei größten Chancen, würde ich sagen, von Hamburg, da wo schon auch mal einer reingehen kann und sich das Spiel dann in eine andere Richtung entwickeln kann, eben weil Bremen es nicht geschafft hat, noch früher schon einen draufzulegen.
Und ich fand es interessant, dass der HSV, also natürlich gibt es da auch Probleme beim HSV, also in der Abwehr steht man nicht immer ganz stabil, der Torhüterinnenwechsel hatte seine Gründe, das haben wir alles in der letzten Woche besprochen, und trotzdem gibt es eigentlich in allen Spielphasen gute Dinge beim HSV, und das ist wirklich untypisch für einen Aufsteiger, also Aufsteiger können oft manche Dinge gut, das ist dann tiefen Block verteidigen und vielleicht noch Umschaltspiel nach vorne, so vorne mal eine schnelle Spielerin schicken, aber das HSV hat einen okayen tiefen Block, halt keinen sehr guten tiefen Block, aber das ist völlig in Ordnung. Der HSV hat einen guten Spielaufbau. 3-1-4-2 war es hier in den meisten Phasen in diesem Spiel. Das ist relativ riskant. Aber das haben sie eigentlich in Ordnung gemacht, haben aber auch bei Abstößen sehr gerne auch die lange Variante gewählt, also sind da eigentlich auch ganz gut so in der Wahl des Risikos, würde ich sagen. Sie hatten vor allem in der zweiten Hälfte ein sehr, sehr gutes Gegenpressing. Also wenn sie den Ball im Angriff verloren haben, sind sie alle hochgeblieben. Die sind nicht gleich gefallen, sondern die sind alle erstmal in Nähe des Balles geblieben. Und damit hatte Werder echt seine Probleme. Und Umschaltspiel, gut, das haben wir jetzt nicht so viel gesehen in dieser Partie. Aber das ist eigentlich auch ganz gut. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Dinge, die alle gut waren beim HSV, dass das schon gereicht hat, um Werder ganz schön ins Wackeln zu bringen. Und ich muss sagen, ich war eher von Werder Bremen überrascht in dem Spiel als vom HSV. Denn Werder, trotz des sehr, sehr günstigen Spielverlaufs, wirkte auf mich irgendwann müde. Sie haben zwar dagegen gehalten, aber vor allem in Person von Mariella El-Sharif, die einfach sehr, sehr gut gehalten hat am Ende des Spiels. Sie hatten unnötige Ballverluste. Irgendwann gab es auch die Entlastungsangriffe nicht mehr. Also ich will jetzt nicht sagen unverdienter Sieg und so weiter, weil Werder Bremen hatte ja auch die Aktionen, die dann zu den Strafstößen geführt haben, ob sie jetzt berechtigt waren oder nicht. Aber hinten raus, am Ende des Spiels, hatte ich den Eindruck, dass eigentlich fast Werder Bremen eher, ja, jetzt auf den Schlusspfiff nur noch wartet als der HSV. Und das fand ich ein bisschen überraschend. Deckt sich das so mit deinen Eindrücken?
Bedingt. Also ich fand schon, dass Bremen gerade in der ersten Halbzeit schon sehr viele Chancen auch irgendwie sich erarbeitet hat. Mhm. Klar, es waren viele auch über Standards, da wo vielleicht eine oder andere Möglichkeit dabei gewesen wäre. Aber ich fand auch, dass gerade über Sternert und wieder auch einiges gegangen ist. Also auch mehr die Außen wieder bedient worden. Ich habe ja letzte Woche das Spiel gegen Bayern auch gesehen, da wo sie sehr zentrumslastig waren und kaum die Außenbahn bespielt haben. Und ich finde, das war wieder besser auf jeden Fall. Und sie hatten auch die eine oder andere Situation, da wo es wirklich, wo sie schön in die Tiefe gespielt haben, geklatscht und dann wieder in die Tiefe. Mittlerweile finde ich auch deutlich häufiger Flachpass anstatt hohe Bälle. Die sind immer noch dabei, wie man es von Bremen von früher kennt. Aber ich finde schon, dass sich so ein bisschen die DNA von Fritzi Gromp da mittlerweile so durchblicken lässt. Mhm. Also ich fand schon, dass die eine oder andere Aktion da schon mit dabei war, da wo man gesehen hat, was Bremen kann. Gerade auch, ich glaube, diese eine, ich weiß nicht, der eine Pass, den Stern hat, glaube ich, mit der Hacke oder so weitergeleitet hat in die Tiefe. Das war auch eine Situation, die mir noch im Kopf geblieben ist. Also da waren schon Möglichkeiten dabei, da wo man hätte viel früher erhöhen müssen, das auf jeden Fall. Ja. Und ich fand auch, dass gerade wenn man das halt abwiegt mit dem, was der HSV, haben es phasenweise gut gemacht, aber sie haben eben vorne dann, finde ich, sehr lange gebraucht, bis sie wirklich gefährlich geworden sind. Und das war, fand ich, da, wo Bremen schon deutlich überwogen hat über einen Großteil des Spiels. Aber ja, gegen Ende fand ich auch, dass eher dann Hamburg am Drücker war. Das schon trotz des Gegentors dann nochmal per Elfmeter. Ich glaube, sie haben ja dann am Schluss auch auf Viererkette umgestellt. Das heißt, sie waren deutlich offensiver, wie sie aufgetreten sind. Also da, wenn da wahrscheinlich noch ein Tor gefallen wäre, dann für Hamburg.
Also vor allem diese Chance von Brunnthaler direkt nach dem 2:0 war mit deinem Gedächtnis. Aber ja, du hast völlig recht. Also mein Eindruck kommt auch sehr aus der Schlussphase. Und vorher muss man natürlich sagen, vor allem in der ersten Hälfte, es gab diese eine Hillebrand-Chance direkt nach dem 1:0. Das ist natürlich interessant. Direkt nach dem 1:0 und dem 2:0 lässt du jeweils eine große Chance zu, beziehungsweise na, beim 2:0 war es nicht direkt danach. Entschuldigung, das habe ich mir gerade falsch gemerkt. Aber ansonsten war vor allem die erste Hälfte sehr, sehr, sehr souverän. Da hast du schon recht. Und in der Schlussphase kann man ja auch die Argumentation fahren, na, was sollen sie denn machen? Sie führen ja 2:0 und können ja noch den einen oder anderen Konter ausspielen. Den haben sie halt dann manchmal nicht ausgespielt. Also Sharon Beck hat sich da zum Beispiel einmal einen Schuss genommen. Ja, wenn er reingeht, dann sagen wir alle, was für ein schöner Schuss es war. In der Situation gab es aber auch noch Anspielstationen, hätte sie auch noch ausspielen können. Aber ja, so war es ein launiges Nordderby. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Frank, was du jetzt noch von diesem Spiel gesehen hast, ob du auch dieses Spiel noch gesehen hast. Gibt es noch Dinge, die du ergänzen möchtest?
Also, was die erste Halbzeit angeht, bin ich eher Team Adriana, muss ich zugeben, weil ich habe da Werder deutlich reifer gesehen, deutlich stabiler gesehen. Ich muss zugeben, Hamburg hat man den Aufsteiger nicht angesehen. Das hast du ja auch gerade gut erklärt. So frei nach dem Motto, dass sie entweder sehr stabil in der Defensive sind oder zumindest einzelne, ich sag mal, Spielprozesse besser verinnerlicht haben. Also das war insgesamt schon sehr rund. Aber ich habe mir auch klar notiert, dass Hamburg froh sein kann, dass sie Heidner hinten hatte, weil die hat so viele Dinge noch gehalten und Angriffe entschärft. Also das ging schon stark auf ihre Kappe, dass das nicht höher ausgegangen ist am Ende. Klar, in der zweiten Halbzeit hat Hamburg auch nochmal ein, zwei sehr, sehr gute Chancen gehabt. Also gerade das Ding von Nico Lajova, das hätte ja ein Tor verdient gehabt, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Also mal ganz klar. Und auch in der 70. gab es einen schönen Steckpass, wo sie echt mal haben aufblitzen lassen, dass die da schon mitspielen können. Zum ersten Handelfmeter habt ihr alles gesagt. Das war ja mit einer der hitzigsten Diskussionen im Forum tatsächlich von diesen gefühlt 80% Nachrichten rund ums Hamburg-Spiel. Ich fand es insgesamt verdient gewonnen von Bremen. Und gehe bei den Sachen, die ihr da gesagt habt, mit. Aber ich fand Bremen schon insgesamt von der Spielanlage her und insgesamt auch von der Ruhe im Spiel, fand ich sie reifer. Und deswegen war das auch absolut verdient.
Ja, Jule Wirtz, die sich immer fallen hat lassen im Aufbau zwischen den Innenverteidigerinnen. Ich fand auch das Konzept ganz interessant, jede Gefahr des Höherschiebens von HSV auch ein bisschen dadurch zu mindern, dass du die Verteidigerinnen tief bindest, indem du einfach sehr in die letzte Kette reinschiebst. Also zum Teil
war es gerade Desic war da auffällig, fand ich. Und auch Sternert auf der Außenbahn hat mir super gefallen. Ja. Also die war ein extremer Aktivposten, die hat ganz oft für Entlastung gesorgt für Bremen und das hat dann gerade in der Schlussphase, meine ich, sehr geholfen.
Ja, definitiv. Wenn man so will, kann man auch sagen, sie bereitet den Elfmeter zum 2:0 vor. Also die Flanke schlägt dann zwar weiß, aber vorher hat wieder den Ball bekommen und das war ein sehr, sehr schöner Pass von Maja Sternert. Also ja, ich wollte gar nicht so negativ, es kam negativer rüber, als ich es gemeint hatte, es ging eher um die Schlussphase. Nee, aber und ich finde, auf HSV-Seite, glaube ich, kann man aber noch die Frage stellen, Mikolajova, die ist so wichtig für dieses Team, die hatte so viele gute Aktionen, warum erst zur zweiten Hälfte? Es gab ganz sicher Gründe, Ich würde aber die These in den Raum stellen, ohne den Matchplan genau zu kennen, wahrscheinlich haben sich diese Gründe nicht ausgezahlt am Ende. So bedeutet das am Ende, dass der HSV bei 5 Punkten stehen bleibt und damit auf Rang 12 abrutscht. Und es geht jetzt in ein ganz wichtiges Heimspiel gegen Jena, die einen Punkt haben. Das heißt, 4 Punkte Vorsprung hat aktuell der HSV auf Jena, den nächsten Gegner. Und für Werder Bremen wiederum bedeutet dieses Spiel den Sprung auf Rang 6. Auch Werder hat 10 Punkte, hat damit den Anschluss zur obersten Tabellenhälfte und wird jetzt dann eben bei Eintracht Frankfurt antreten. Weiter machen wir in der Tabelle auf Rang 8, denn da liegt der erste FC Union aus Berlin und der musste antreten beim ersten FC Köln und man tat das extrem ersatzgeschwächt. Nur 4 Feldspielerinnen sitzen am Ende auf der Bank und trotzdem kann Union nach einem langen Ball durch wieder in Führung gehen in der 7. Minute. Aber unter anderem, weil man Probleme mit Kölner Freistößen hat, dreht sich dann diese Führung in einen Rückstand und am Ende auch eine Niederlage. Erst trifft Laura Vogt nach Vorlage von Marina Hegering und dann trifft Sandra Jess nach einem wunderbaren Pass, aber eigentlich noch einem besseren Solo, muss man von ihr sagen. Die ist wirklich in bestechender Form aktuell. Stolzer hätte sogar noch mit der letzten Aktion der ersten Hälfte einen Strafstoß verwandeln und zum 3:1 treffen können. Das ist ihr nicht vergönnt. Sie vergibt diese Chance. So geht's mit einem 2:1 in die Pause. In der zweiten Hälfte tatsächlich gibt es dann von Kölner Seite eigentlich nichts mehr zu sehen. Also allein, fast allein Schüsse von Union. Die meisten davon sind allerdings harmlos. Die einzigen Chancen für Köln hat noch Jessen. Die werden aber vergeben. Das heißt, am Ende, Frank, bleibt's eben bei diesem 2:1. Und das ist ja extrem wichtig für den FC, dieses Spiel am Ende gewonnen zu haben. Wie haben sie dir denn gefallen, die Kölnerin?
Also sie haben ja, glaube ich, schon einige ganz gute Spiele gemacht jetzt in der Saison und sind aber nicht belohnt worden. Und von daher hat schon so ein kleines Bumperl im Herz gehabt, dass sie jetzt dann doch auch das mal nach Hause gebracht haben, ehrlich gesagt. Wie gesagt, gegen Leverkusen schon ein sehr starkes Spiel hingelegt, was dann unter unglücklichsten Umständen nicht zum Erfolg gekrönt wurde. Ich fand es insgesamt, also zwei engagierte Teams, finde ich zumindest. Dann das 1:0 war auf jeden Fall schön reingespielt. Also der Chip von Oschmann auf Weidauer und die tippt ihn da nur rein. Das war schon sehr, sehr sehenswert und war ja auch nicht das einzige Mal, dass wir so ein Tor gesehen haben jetzt in diesem Spieltag tatsächlich. Das haben wir ja 2 oder 3 Mal gesehen, ähnliche Tore.
Habe ich vorhin übrigens wieder gesagt beim Intro? Ich meine natürlich Weidauer, meine Güte, Entschuldigung. Ich glaube, es steht hier nämlich auch falsch in meinen Dokumenten, aber natürlich meine ich die Spielerin, die auch bei Union spielt. Meine Güte, ey, ich und Namen. Aber Entschuldigung, also, mach bitte weiter. Also war eine schöne Aktion, das 1:0.
Dich selbst korrigieren darfst du jederzeit, das steht dir völlig zu. Ich fand Köln zunächst ein bisschen fahrig, auch ein bisschen unsicher tatsächlich. Nicht ohne Kampfgeist, aber Union hat am Anfang die Partien bisschen besser im Griff gehabt, ein bisschen besser bestimmt. Und das hat sich meines Erachtens dann insbesondere durch das 1:1 einfach mal komplett gedreht. Weil, wie das gefallen ist alleine, also wie frei Vogt gestanden hat nach dieser Kopfballverlängerung, um den Ball dann einfach nur noch einzuschieben, das fand ich dann schon krass. Also da hat ja die Zustimmung scheinbar überhaupt nicht gestimmt, was natürlich an vielen Rotationen liegen kann, wenn du eben so viele Verletzte hast, ja. An dieser Stelle gehen Grüße raus an Anna Ehling mit ihrer Achillessehne, nochmal mit alten Frankfurter Herzen. Also das tut mir ja wirklich unfassbar leid für das Mädel. Aber hast du auch schon gesagt, Köln fand ich bei Standards extrem gefährlich. Da hat Union sehr, sehr gewackelt. Und von daher, das Tor von Jessen war auch sehr schön rausgespielt mit einer sehr schönen Einzelleistung. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Union jetzt gerne zurückbeißen würde und sich zurückkämpfen würde, aber so ganz hat's nicht geklappt. Das, was mich so ein bisschen den Kopf hat schütteln lassen, ist, dass Vogt dann irgendwie gefühlt ab der 89. Minute an der Eckfahne zu finden war. Wo die noch gar nicht wusste, wie lange die Nachspielzeit ist, die dann, glaube ich, 5 oder 6 Minuten war. Und da hat die sich schon irgendwie an der Eckfahne eingeigelt, wo ich so dachte, das ist schon ganz schön früh.
Ja, aber das ist doch eindeutig, woher das kommt. Nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg, wo sie es verloren haben hinten raus, hat Britta Karlsson genau das noch hat gesagt. Da müssen wir cleverer sein, da müssen wir mal an die Eckfahne gehen, dann dürfen wir nicht alle Aktionen schnell ausführen.
Das ist aber sehr zu Herzen genommen.
Also ja, und Laura Fuchs ist einfach eine gute Schülerin, hat gut zugehört bei ihrer Trainerin. Und hat sich
Fleißbienchen.
Es hat ja auch funktioniert. Also um noch kurz beim FC zu bleiben, also das ist natürlich, glaube ich, wirklich das, was man mitnehmen muss. Man hat sich von diesem Rückschlag nicht zu sehr aus der Bahn werfen lassen. Irgendwann hatte man einen guten Zugriff auf dieses Spiel, hat regelmäßig diese Freistöße generiert, die dann fast immer gefährlich wurden. Es gibt ja quasi direkt nach dem Freistoß zum 1:1 gibt es einen identischen Freistoß zum möglichen 2:1 und der kommt wieder auf Hegering. Ich meine, die war Anna Weiß, also Anna Weiß war ihr zugeteilt. Da müssen wir gleich bei Union, glaube ich, nochmal über Verletzungen und so weiter sprechen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so die Bestbesetzung. Und ansonsten fand ich aber der Unterschied zwischen Köln und Union in diesem Spiel, wenn du jetzt mal solche Dinge wie eben Kader und Verletzte und so weiter versuchst auszublenden, war der Unterschied vor allem eine höhere Abgeklärtheit und eine Klarheit in den Aktionen. Der FC hat in keiner Situation den Kopf verloren und hat keine unnötigen Fehler gemacht. Auch interessant, auch hier haben wir einen Torhüterinnenwechsel gesehen. Irina Fuchs stand jetzt zwischen dem Pfosten. Einmal war sie so ein bisschen wackelig, aber ansonsten völlig souveräne Leistung. Die kam ja vom FC Basel, ist auch Schweizer Juniorinnen-Nationalspielerin. Jetzt habe ich doppelt geinnt, aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber Köln hat eben weniger so die einfachen Fehler gemacht. Und das ist nämlich das Interessante bei der Unioner Perspektive auf dieses Spiel. Ich glaube, auch hier, wie gesagt, Verletzungen und so weiter, ganz wichtiges Thema. Zweites wichtiges Thema, Lehrgeld. In allen einzelnen Aktionen, die zu Chancen und Toren geführt haben, Gegentoren für Union, gab es Spielerinnen, die einfach so individuell falsche Entscheidungen getroffen haben. Zum Beispiel das 2:1, das ja sehr viel an diesem Spiel verändert hat, dass es auch so schnell fällt, in der 34. Minute schon. Da ist Katja Orschmann einfach zu gierig. Die will diesen Pass schon abfangen, deswegen rückt sie raus, deswegen kann Jessen an ihr vorbei. Und dass die dann halt auch noch, wen tunnelt sie? Steuerwald tunnelt sie dann auch noch. Gut, das ist dann Pech, das kann ja einfach passieren. Aber das war quasi kein böser Wille von Katja Orschmann, sondern sie wollte einfach auf den Ball. Und das nächste Mal, wenn sie vielleicht so einen Pass bekommt und sie sind 2 gegen 2 in der Restverteidigung, lässt sie sich vielleicht fallen, weil sie damit ihre Mitspielerin die Möglichkeit gibt, vielleicht ihr noch zu helfen und rechtzeitig ranzukommen. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel dafür.
Also wie gesagt, Köln hat auch die erste Viertelstunde gebraucht, um sich so richtig zu sammeln. Aber danach war das eine extrem reife Leistung, da gebe ich dir völlig recht. Deswegen ist ja auch das 1:0 für Berlin irgendwie in der ersten Viertelstunde auch gefallen, weil da Köln noch ein bisschen unsortiert gewesen ist. Da haben sie sich aber dann tatsächlich sehr diszipliniert und meines Erachtens auch völlig zu Recht dann gewonnen letztlich.
Ja, und auf der anderen Seite hast du dann eben dann den Fakt, und das konntest du in der zweiten Hälfte nicht mehr ignorieren, dass Köln nicht mehr musste und Union kaum mehr konnte, obwohl man wirklich alles reingeworfen hat, inklusive Maria Noack, einer gerade erst 15-jährigen Spielerin, die mit einer Sondergenehmigung überhaupt spielberechtigt war für dieses Spiel. Großes Talent, eigentlich in der Innenverteidigung, sie hat aber ja, irgendwas zwischen Spitze und hängende Spitze. Also sie sollte für lange Bälle, sollte sie vorne stehen. Zumindest wirkte es so. Spielt in der U15 von DFB-Nationalteams. Könnte man ein großes Talent werden. Also ist ein großes Talent. Vielleicht wird sie auch eine entsprechende Spielerin. Also sprich, Union hat alles getan, was man irgendwie noch im relativ leeren Köcher hatte, um in diesem Spiel noch einen Punkt mitzunehmen. Man hatte einzelne Chancen. Jenny Hipp als letztes noch in der 78. Minute. Aber letztlich muss man da dann auch sagen, ist es auch erklärbar, dass so ein Spiel mit drin ist und sollte da nicht sein. Ich meine, Aline Kempel lässt sich zweimal am Rücken behandeln, spielt dann am Ende durch, aber spätestens nach der zweiten Behandlung hatte ich nicht mehr den Eindruck, dass die noch so wirklich fit war und eher aus Mangel an Alternativen auf dem Feld geblieben ist, vielleicht auch persönlicher Ehrgeiz, ich weiß es nicht. Aber das ist so ein Spiel, das hat Union jetzt vielleicht noch öfter drin, weil man einfach zu viele Verletzte und einen dann doch zu dünnen Kader dafür hat. Meine These.
Also das wäre ein Spiel gewesen, wo eine Tanja Pawolek extrem gut getan hätte, weil die einfach Ruhe ins Mittelfeld gebracht hätte und beim Aufbau einfach ein bisschen mehr Konzentration ins Spiel gebracht hätte. Da muss ich halt dann auch wieder mit so meinem kleinen, schmerzenden Frankfurter Herz sagen, das wäre genau das Spiel gewesen, wo sie einen guten Impuls hätte geben können.
Das ist allerdings wahr. Und aber darüber hinaus glaube ich, dass man dann eben auch diese Niederlage aus Unioner Sicht genauso einordnen sollte, ungefähr so, wie wir es jetzt gemacht haben. Es gibt externe Gründe dafür. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass die allerdings nie angeführt wurden von Aylin Pösip. Sie hat das nie thematisiert, dass es so viele Verletzte aktuell gibt. Und dann kann man so ein Spiel mal verlieren. Es geht jetzt weiter für Union ins Heimspiel gegen Raba Leipzig und für den ersten FC Köln, der jetzt mit 6 Punkten auf Rang 10 liegt und eben 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat, geht's jetzt erst ins Wiederholungsspiel gegen Leverkusen und dann ins Auswärtsspiel zum FC Bayern. Also wenn sich Leverkusen drüber beschwert, dass man vor dem Wolfsburg-Spiel diese englische Woche bekommen hat durch die Spielwiederholung. Köln hat es jetzt nicht so viel besser getroffen, plus für Köln wurde ja eine 1-0-Führung ausgelöscht und alles startet jetzt wieder bei 0-0 am nächsten Wochenende in München und vorher jetzt unter der Woche dann gegen Leverkusen. Leipzig wurde gerade schon angesprochen. Du wolltest noch was sagen?
Ja, also ich finde ja gerade, sorry, dass ich jetzt da noch was reinwerfe, gut. Aber das spricht ja schon sehr für das Selbstverständnis von Union, ehrlich gesagt. Also erstens mal sind die sich, glaube ich, relativ sicher, dass sie gut im Mittelfeld mitspielen können, wenn auch dann mal wieder ein paar Spielerinnen zurückkommen. Aber ich glaube, das würde einfach dem widersprechen, dass sie mit sehr viel Selbstbewusstsein in diese Saison gestartet sind, einfach um zu sagen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Die ganze Philosophie, die dahinter steht, die ganze Transferpolitik, die sie gehabt haben. Klar ist es blöd, wenn gleich zum Beginn der Saison einem das ein bisschen auf die Füße fällt und dann eben Leistungsträgerinnen auch ausfallen. Aber ich glaube, das ist dann am Ende des Tages auch der Grund, warum die sich nicht hinstellen würden sagen, oh, wie schrecklich und wir haben so viele Verletzte und da das Jammertal. Ich glaube, die sagen sich, hey, müssen wir mit umgehen, das werden wir irgendwie klären, auch aus dem Spiel werden wir was lernen und dann geht's weiter.
Mhm. Und die Zwischenbilanz ist ja positiv. Ich meine, wir haben jetzt ein Viertel der Saison hinter uns. Das ist natürlich auch noch nicht viel, aber es ist auch nicht nichts. Also ja, nach 6 Spieltagen hat die Tabelle schon
ziemlich stabil.
Eine gewisse Aussagekraft, genau, da steht man genau in der Mitte und das ist ja schon mal ein erster Teilerfolg. Jetzt aber kommen wir zum Spiel zwischen Raba Leipzig und der SGS Essen und hier sprechen wir tatsächlich über ein Team, das seine Trainer schon gewechselt hat und zwar die SGS, sowohl Thomas Gerstner als auch Robert Augustin wurden unter der Woche entlassen. Erstmal übernimmt jetzt Co-Trainerin Jessica Wissmann interimsweise. Und wer darauf gehofft hatte, dass es da einen schnellen Impuls gibt, der sich auch in diesem Spiel gleich zeigt, der wurde in der 4. Minute Lügen gestraft, denn da fällt tatsächlich schon das 0-1 und in der 39. Minute dann nach einer Ecke durch Landenberger das 0-2. In der ersten Aktion war das Tor dann letztlich von Gio Hofmann, das habe ich noch vergessen zu sagen. Also Hofmann 4. Minute, Landenberger 39. Minute. Leipzig führt mit 2-0. Allerdings dann, kann man sagen, gab es eine Reaktion von Essen. Und zwar zum einen in Form eines Tors, das Paulina Plattner in der 53. Minute erzielt, aber auch in der Form von einer ganzen Reihe von weiteren Chancen. Während auf Leipziger Seite es eine sehr bedauerliche und schwere Verletzung gab. Giovanna Hofmann hat sich das Kreuzband gerissen in einer Szene. Und am Ende haben wir tatsächlich dann die paradoxe Situation, dass es nicht der Aufsteiger ist, der mit Torhüterinnen, Fake-Verletzungen und allen möglichen Tricks, die es sonst noch gibt, auf Zeit spielt, sondern es ist tatsächlich Leipzig, aber es sollte am Ende gelingen. Leipzig gewinnt mit 2-1, springt damit eben auf den geteilten 8. Platz gemeinsam mit Union und Essen steht eben weiter nur bei einem Punkt. Und das, obwohl, Adriana, man durchaus ja so manche Verbesserung gesehen hat. Wie viel würdest du denn sagen, fehlt der SGS noch zum ersten Saisonsieg, wenn wir jetzt mal das Spiel als Grundlage nehmen?
Also wenn sie so spielen wie gegen Leipzig, dann würde ich sagen, ihnen fehlt auf jeden Fall, dass sie von Beginn an schon mehr so spielen, wie sie es am Ende getan haben. Mit dem, was sie vor allen Dingen auf der Seite, was sie kämpferisch reinwerfen, aber auch, dass sie von Anfang an wirklich da sind. Und weil ich fand, gerade in der ersten 15 bis 30 Minuten ist es aufgefallen, dass Leipzig enorm viele Bälle hoch erkämpft hat, beziehungsweise zweite Bälle auch gewonnen hat, was immer wieder passiert ist, wodurch Essen dann irgendwie in Bedrängnis geraten ist. Was bei Essen anders war, ist, dass sie ein bisschen tiefer gestanden sind, also haben mit Fünferkette jetzt gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe, also noch defensiver aufgestellt. Debicki ist dann oft, also defensiv in die Kette gerückt und offensiv dann eher dann als Sechserin aufgetreten, was ich eine gute Änderung fand, war, dass Pozzi gestartet ist. Ist ja noch eine sehr junge Spielerin, die bisher tatsächlich, ich habe nachgeschaut, noch erst sehr wenige Minuten bekommen hat, was mich gewundert hat, weil die die auffälligste Spielerin gerade in der ersten Halbzeit war, fand ich, bei der SGS Essen. Hat enorm viel gearbeitet, sehr viel angelaufen vorne, ist ja im Sturmzentrum die meiste Zeit zu finden gewesen, aber hat auch dann mit dem Spielverlauf mehr rotiert, auch mit einer Ramona Meyer, mit einer Loretta Elmasi. Das hat mir dann gerade in der zweiten Halbzeit gut gefallen, dass die sich viel ja, rotiert sind, viel Positionswechsel, die es da gegeben hat, wodurch dann auch Chancen beziehungsweise sich Räume ergeben haben. Und noch eine Rotation oder was sich noch geändert hat, dass Luisa Palmen im Tor gestartet ist. Das hat sich ja auch geändert. Statt Kim Sindermann hat sie gespielt. Aber um wieder zurück auf deine Anfangsfrage zu kommen. Nee, also ich fand, es hat nicht so viel gefehlt am Schluss für Essen, um dann tatsächlich noch einen Punkt gegen Leipzig mitzunehmen. Aber es ist dann eben auch sowas wie, dass man eiskalt vor dem Tor ist. Weil da es gab die Chancen, ich glaube zweimal Elmasi, die eine hundertprozentige hat und die dann irgendwie schafft, aus 3 Metern Entfernung übers Tor zu hauen oder nebendran. Das sind dann noch diese entscheidenden Momente, die da, wo sie sich selbst so ein bisschen verbauen, hat man das Gefühl, dass sie, dass es sehr schade ist, weil sie so viel dann am Schluss auch investiert haben, aber sich dann nicht belohnen konnten. In der 89. glaube ich, war dann auch sogar nochmal eine Situation, Kowalski, die dann nochmal den Ball aufs Tor bekommen hat, abgefälscht, knapp neben das Tor. Also es war auch Pech dabei irgendwie. Aber ich glaube, es könnte der erste Schritt wieder in die richtige Richtung sein für Essen.
Ja, ich fand es auch interessant. Also dritter Torhüterinnenwechsel dieses Spieltags mit Palmen zwischen den Pfosten, die das gut gemacht hat. Also gerade in der Anfangsphase hat sie wirklich gut standgehalten. Aber genau die Qualität der Chancen war halt der große Unterschied zwischen diesen beiden Teams. Essen hatte viel, viel mehr Schüsse, allein in der zweiten Hälfte 9-4 Schüsse, aber 1-0 Torschüsse, also ein Schuss tatsächlich in der zweiten Hälfte, ging nur aufs Tor tatsächlich von den vielen Versuchen, die da Essen hatte. Und wenn du eben auch alle Chancen mal nach Expected Goals sortierst, dann siehst du eben, da ist dann auf einmal Leipzig vorne und zwar mit den ersten 8 Chancen dieses Spiels. Und erst dann kommt die erste Essenerin und das ist dann die Elmasi-Chance, die du angesprochen hast. Ich glaube, das ist, also es wäre hier was drin gewesen, denn ich finde, dass Leipzig sehr passiv gespielt hat in der zweiten Hälfte, dass man sich zu sehr auf Leipziger Seite darauf verlassen hat, dass man irgendwie über eine Kontersituation schon noch ein Tor erzielen wird. Es gab diese Chancen vereinzelt, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Später, vielleicht hat dann die Hofmann-Verletzung da auch eine Rolle gespielt. Das kann natürlich sein, dass die dann raus musste. Und das dann vielleicht auch so einiges nochmal ins Wackeln gebracht hat bei Leipzig. Aber da war was drin für Essen. Und das ist eben, glaube ich, das Ärgerliche, dass man dieses Gefühl schon häufiger hatte und jetzt eben einfach nur hoffen muss, durch den Impuls von außen, ein paar Impulse, die man sich selbst gibt, Pozzi eben zum Beispiel, Palmen im Tor, tiefes 5-4-1, die meiste Zeit auf rohe Anlaufen haben sie eigentlich weitgehend verzichtet in der ersten Hälfte, dass das was bringen wird. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe auch überlegt, vor dieser Sendung habe ich ehrlicherweise auch drüber nachgedacht, ob unser Einstiegsthema auch sein könnte, ob Jena und Essen schon so, also dass, ob das ein Zufall ist, dass sie so einen klaren Cut haben von 4 Punkten jetzt zu allen anderen Teams oder ob das vielleicht schon so ein Foreshadowing auf den weiteren Saisonverlauf und das Ende vor allem dieser Saison ist. Es war mir allerdings noch zu wackelig, weil ich bei beiden Teams schon genügend Ansätze gesehen habe, dass mal ein Dreier irgendwo runterfällt und allein dann kannst du wieder dran sein. Und außerdem geht eine Saison nie so aus, wie sie am 6. Spieltag nach einem Viertel der Saison aussieht. Deswegen habe ich mich dann doch für Desic entschieden. Aber das ist ehrlicherweise auch so meine Perspektive auf Essen nach diesem Spiel, dass ein paar Dinge besser waren. Es war aber nichts davon wesentlich besser. Es war jetzt noch nicht so die klare Reaktion. da man die aber vielleicht auch nicht erwarten kann, ist dann dementsprechend vielleicht auch nichts passiert in dieser Partie, also aus SGS-Sicht.
Ja, ich meine, wenn man es ja auch vergleicht mit den letzten Jahren, man hat ja bei Essen trotzdem nicht den ganz riesigen Umbruch jetzt auch im Sommer gehabt. Klar, es ist eine Sophia Winkler im Tor weggegangen, aber stattdessen hat man auch eine Jana Felkamp bekommen, die auch zurückgekommen ist nach Essen, hat ja da früher schon gespielt. Also an sich hat sich da ja kadertechnisch nicht allzu viel verändert im Vergleich zur letzten Saison, wo man ja doch immer gute Ansätze erkannt hat. Aber sie haben dann oft ja ihre Vorzüge dann nicht richtig ausspielen können. Und ich fand, jetzt zu Beginn dieser Saison war es schon nochmal ein neuer Tiefpunkt, der erreicht wurde. Also da hat man das Gefühl gehabt, dass viel von dem verloren gegangen ist, was man sich vorher eigentlich aufgebaut hatte, was man gedacht hätte, was auf jeden Fall schon an Struktur da ist, wo man nicht wieder von Neuem ansetzen muss. Aber es kann sein, dass das eben der Fall ist, dass man nochmal zwei Schritte zurückgehen muss, um wieder eine nach vorne zu machen. Die Frage ist jetzt, ob dieser Impuls mit der Trainersituation, ob Wiesmann jetzt als Interimstrainerin bleibt oder ob sie tatsächlich hier weiter die Geschicke da leitet oder jemand Neues dazukommt. Ich glaube, es ist nur extrem wichtig, dass sich da schnell eine Entscheidung findet, damit Essen schnell wieder an dieser Struktur wieder arbeiten kann. Weil ich habe das Gefühl, jetzt haben sie, oder es gibt einen Hoffnungsschimmer aus dieser zweiten Halbzeit. Wenn man es schafft, den aufs nächste Spiel zu übertragen, dann wäre was drinnen. Aber wenn jetzt irgendwie wieder, neuer Trainer von außen, muss man nochmal komplett von vorne beginnen, könnte auch nochmal schwierig werden, dass man da vielleicht ein bisschen rausfällt. Also,
Ja, ich
schwierige
glaube,
Situation.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass bei der SGS vor allem Dinge passiert sind hinter den Kulissen, die wir nicht wissen, vielleicht noch nicht wissen, vielleicht kommt es noch raus, die aber vielleicht auch erklären, warum da gar so viel in Schieflage geraten ist. Also Jessica Wissmann ist ja auch zum Beispiel nur die Nachfolgerin der Nachfolgerin, denn eigentlich war Britta Heinke von Gütersloh zu Essen gewechselt, aber hat noch im Sommer dann aus persönlichen Gründen den Verein wieder entlassen. Das kann natürlich auch ganz andere Gründe haben, aber es ist zumindest interessant zu wissen. Gleichzeitig muss man zu Jessica Wissmann wissen, dass sie einen ausgezeichneten Ruf hat. Die war Co-Trainerin der A-Junioren, also auch tatsächlich der Männer des ersten FC Kaiserslautern, und Uwe Schär, der Leiter des NLZ von Lautern, hat über sie gesagt, sie ist inhaltlich top, charakterlich top, menschlich top, fachlich sei sie 100% top. Also ich weiß nicht, ob er ihr einfach nur einen Gefallen damit tun wollte, aber wir können auf jeden Fall davon sprechen, dass jemand, der direkt mit ihr zusammengearbeitet hat, ihr alles Gute wünscht und sie als sehr, sehr gut einschätzt. Das heißt, vielleicht wäre das ein Versuch wert, ihr diese Möglichkeit zu geben, die eben ja zumindest in Lautern anscheinend einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Bin ich sehr gespannt drauf. Auf der anderen Seite noch ein kurzes Wort zu Leipzig. Wir haben jetzt schon so die wichtigen Dinge, glaube ich, nebenher erwähnt. Für Leipzig ging es ja jetzt vor allem auch darum, einfach mal wieder zu punkten, weil man da ja auch aus einer Phase von, wenn man den DFB-Pokal rausnimmt, tatsächlich 4 Spielen ohne Sieg herausgekommen ist, auch wenn das Auftaktprogramm gar nicht so einfach war. Aber wie blickst du denn auf die Situation da? Ich fand, dass es immer noch komische Momente gibt. Also nur als Beispiel, Sandra Starke hat gar keinen Druck im Pressing, weil Essen stand ja relativ tief in diesem 5-4-1 und trotzdem lässt sie sich im Spielaufbau immer vor die vorderste Pressinglinie von Essen fallen und holt sich da den Ball, anstatt sich dahinter zu stellen und irgendwie da eine Anspielstation zu geben. Das sind so kleine Sachen, will es jetzt auch nicht groß machen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass da so grundlegende Dinge nicht funktionieren bei Leipzig. Ging dir das ähnlich?
Vielleicht in Ansätzen schon so. Also ich habe auch das Gefühl, dass Leipzig auch häufig dieses Niveau, was sie über manche Strecken haben, einfach nicht konstant durchziehen können. Man hat ja zum Beispiel jetzt auch schon im letzten Spiel gegen Nürnberg gesehen, da wo sie dann noch das 1-1 bekommen haben, oder jetzt gegen Essen, da wo auch am Schluss, wo es nochmal sehr knapp geworden ist, ob dann die Verletzung von Hoffmann dann auch irgendwie mit reingespielt hat, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem würde man ja da erwarten von einer Mannschaft, die ja schon höhere Ansprüche hat, also im Tabellenmittelfeld mitzuspielen gegen den aktuellen Tabellenletzten, da ja auf jeden Fall stabiler zu sein, gerade dann auch in der Abwehr dann bis zum Schluss und dann nicht auf solche Sachen zurückfallen müssen, dass man hier jede Minute rausständet. Und ich finde, das hätten sie auch nach Großteilen in der ersten Halbzeit gar nicht nötig gehabt, wenn sie es noch irgendwie noch besser ausgespielt hätten und auch in der zweiten Halbzeit bei ihrem Spiel geblieben wären. Weil ich finde, sie haben sich schon jetzt auch in der letzten Saison oder jetzt auch mit dieser entwickelt, gerade im Aufbauspiel, dass sie da sehr sicher geworden sind. Da gab es ja auch die eine oder andere Situation zu Beginn, da wo sie da hinten was ganz Wildes gemacht haben. Also ich finde, das sieht schon sehr stabil dort aus. Spielen es auch nach vorne, finde ich, mittlerweile variabler, dass sie es über die Mitte spielen können und über die Außen. Chips über die Kette. Also ich finde schon, dass da eine gewisse Variabilität besteht. Aber was jetzt auch, finde ich, für die Zukunft ein Punkt sein wird oder jetzt für die nächsten Spiele, also da besteht natürlich schon eine gewisse Abhängigkeit von Toren, von der Gio Hoffmann oder auch Marlene Schimmer, finde ich, die extrem gut in die Saison auch reingekommen ist. Wenn die beide verletzt fehlen werden und Wer soll dann die Tore schießen? Wer kann dann vorne wirklich die Impulse setzen? Wenn man auch jetzt auf die beiden Tore schaut, die gefallen sind, es waren jetzt beide so ein bisschen, ich will nicht sagen, doch auch irgendwie Zufallsaktionen im 16er, weil Essen nicht den Ball richtig geklärt bekommt und dann fällt einer Leipziger Spielerin der Ball vor die Füße. Also da die anderen Chancen, die herausgespielt worden sind, da haben sie es nicht zum Tor verwerten können. Also da sehe ich schon in den nächsten Spielen eine große Herausforderung, dass sie in diesen Bereichen noch sich steigern müssen.
Mhm. Ja, ein guter Punkt. Vor 13 Schüssen kamen 6 von Gio Hoffmann, wobei man auch sagen muss, allein beim 1:0 hat sie 3 Schüsse verbraten. Also das war die Situation, in der Palm wieder und wieder gehalten hat und dann war der dritte Versuch drin, also müssen wir es auch nicht überbetonen. Aber ja, da geht natürlich wirklich einiges verloren, allein wenn man auf den offensiven Output von Giovanna Hoffmann blickt. Und auch mal interessant, was das jetzt dann mit der Nominierung macht für die Nationalelf. Ich könnte mir Larissa Mühlhaus als Gio Hoffmann Vertreterin vorstellen. Aber das wissen wir dann, wenn der Kader bekannt gegeben wurde. Meines Wissens nach dürfte der am morgigen Dienstag, den 14. Oktober, bekannt gegeben werden. Was wir aber jetzt schon wissen, ist, dass RB Leipzig eben jetzt dann an der Alten Försterei spielen wird am nächsten Spieltag. Und die SGS Essen wiederum, die aktuell Tabellenletzter ist, mit nur einem Punkt, wird zu Hause gegen die TSG Hoffenheim spielen. Damit bleibt noch eine Partie über und die fand in Jena statt, zwischen Jena und dem 1. FC Nürnberg. Und die war aber mal wirklich unterhaltsam. Also wir drei, glaube ich, hatten unseren Spaß. Zunächst beginnt der Club stark und geht dann durch eine direkt verwandelte Ecke von Olivia Wosch in der 27. Minute auch in Führung. Von Jena ist lange wenig zu sehen, aber dann vergeben Anderson und Juckel sehr gute Chancen noch kurz vor der Pause und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte rutscht Ruschek ein abgefälschter Schuss von Anderson durch die Beine zum 1:1 und Jena hat tatsächlich ausgeglichen. Jena ist dann auch danach in der zweiten Hälfte gut im Spiel, bis der Club allerdings zweimal zuschlägt. Polaschkova schickt Lein, die Edzold umdribbelt und zum 2:1 trifft und 10 Minuten später misslingt Edzold einen Befreiungsschlag und Sanja Hohmann nimmt den Ball an und trifft aus sehr großer Distanz sehenswert zum 3:1. Es wirkte wie eine Vorentscheidung, obwohl Jena weiter probiert und probiert hat. Allerdings, es sprang nicht so viel dabei heraus. Das änderte sich allerdings dann, als es einen Handstrafstoß gab, den Annika Kost hervorragend gesehen hat. Also im Live-Bild war gar nichts zu erkennen. Und auch an den Reaktionen der Spielerinnen hat man gesehen, viele haben das gar nicht gesehen, dass da eine Hand involviert war. Aber tatsächlich, die gab es. Jaron hat Franziska May an der angewinkelten Hand getroffen im Strafstoß und dementsprechend gab es eben diesen Strafstoß und Jaron tritt an und trifft zum 2:3 und ab jetzt wird's richtig interessant. Es gibt Chancen, vor allem natürlich für Jena, kleinere, größere. Der Club hat aber auch durchaus ein bisschen Entlastung. Es gibt zum Beispiel noch einen Freistoß von Lecina, den sie am Tor vorbeischießt. Und am Ende ist es dann der Sieg geblieben für den Club. Und damit Frank sammelt eben Nürnberg einen ganz wichtigen Dreier, springt damit auf Rang 11 und gehört jetzt eben auch zu den Teams, die schon 6 Punkte haben in dieser Liga. Wenn wir mal mit den Nürnbergerinnen beginnen, wie haben sie dir denn gefallen?
Also, was ich auf jeden Fall sehr positiv fand, ist, dass es ja zwei Mannschaften waren, wo man erwartet hat, dass beide sehr starken Wert aufs Verteidigen legen. Wer traut sich denn jetzt eigentlich auch mal offensiv zu sein? Und insofern fand ich das sehr gut, wie die Nürnbergerinnen das angegangen sind. Die waren definitiv das viel aktivere Team. Mhm. Gerade in der Anfangsphase, da war Jena doch noch stark gehemmt. Da hast du auch gesagt, man hat von ihnen nicht allzu viel gesehen. Und klar, wenn du dann natürlich noch so ein kurioses Eckballtor machst, jetzt haben sie es als Eigentor gewertet, ja. Das ist dann so, ja. Aber ich fand Nürnberg auf jeden Fall deutlich einen Aktivposten, zumindest bis zur Mitte der ersten Halbzeit. Also Jena irgendwie aufgewacht und hat sich gesagt, das können wir doch so nicht zulassen. Und gerade nach dem Tor hatte man das Gefühl, da kam eine richtige Trotzreaktion und dann hat Jena erst so richtig angefangen, auch mitzuspielen. Weswegen das 1:1 zur Pause irgendwie auch für mich dann so ein gerechtes Gefühl gehabt hat irgendwie. Ja. Hm. Aber auch insgesamt, ich meine, klar, dieses gefühlt 50-Meter-Tor war natürlich dann nochmal richtungsgebend, in Anführungszeichen, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, das Tor, was wirklich durch alle durchgerutscht ist und dann auch noch ins Tor gerutscht ist am Ende des Tages, das war schon auch sehr kurios. Also es war dann, glaube ich, das 1:2, oder? Nee, das 1:1 war es.
Das 1:1 war das, also, was abgefälscht ist und dann läuft noch, genau, eine Spielerin so eine in den Schuss rein und deswegen sieht
läuft und Jaron geht aber nicht dran. Und die Torfrau hat ganz klar damit gerechnet, dass die den Ball nochmal nimmt und irgendwie nochmal eine Richtung verändert. Und dadurch, dass die ihn aber hat durchgehen lassen, war die Torfrau davon so überrascht, da konnte Rusek überhaupt nicht mehr richtig reagieren. Und dann war das Ding halt drin. Das war genau wie das Fernschusstor und der praktisch direkt verwandelte Eckball. Es war ein Torfestival der Kuriositäten auf jeden Fall.
Adriane, mich würde mal deine Perspektive als Spielerin interessieren. Du hast ja durchaus deine Erfahrungen da gesammelt und in der Anfangsphase war ja eins der Schlüsselerlebnisse für den FCN, dass man sehr hoch angelaufen ist. Man hat zwar in einem 5-4-1 gespielt, aber ich habe selten so hoch postiertes 5-4-1 gesehen. Also es gab trotzdem ordentlich Duelle in der Restverteidigung bei jedem langen Ball. Aber damit hat man Jena unglaublich gestresst und durch dieses Pressing auch viele, viele Fehler verursacht, die man dann in Chancen nutzen konnte. Und dass man das jetzt nicht ein ganzes Spiel durchziehen kann, das ist mir schon völlig klar. Das ist auch eine physische Frage. Und gerade am Ende dieses Spiels waren die alle im anaeroben Bereich, würde ich mal sagen, alle Spielerinnen. Aber mich hat gewundert, dass man in der zweiten Hälfte davon so wenig gesehen hat. Nürnberg hat ein bisschen was verändert. Es war dann eher so ein 5-2-3, damit man einfach den Dreieraufbau von Jena aufnehmen kann. Und wenn man so will, fällt so auch die Vorentscheidung, weil dieser Fehlpass, der abgefangen wird, das ist eben genauso einer, der aus so einer Situation herauskommt. Und das, und vor allem auch schon das Tor, das dann zum 2:1 führt. Das ist so ein Pass in den Achterraum Jenas rein, der wird abgefangen und dann umschalten. Fertig ist das Tor letztlich. Aber warum hat der Club das nicht durchgezogen? Kannst du das erklären, dass man nicht Jena mehr gestresst hat und so irgendwie so tief stand und dann passiert halt sowas wie so ein Handstrafstoß?
Also erstmal passt es gut, dass du das gerade jetzt fragst, weil wir haben gestern gegen Nürnberg 2 gespielt, übrigens gewonnen.
Sauber, Adriana.
Und wir haben auch von Anfang an sind wir sehr hoch angelaufen und also gerade von Beginnern ist es natürlich ein Mittel, um gleich irgendwie Präsenz auf den Platz zu bringen und auch Aggressivität irgendwie dem Gegner gegenüberzubringen, dass der gar nicht erst ins Spiel findet, weil man will natürlich dadurch durch das hohe Anlaufen verhindern, dass die in Ruhe hinten rausspielen können, erstmal in ihr Spiel reinfinden, irgendwie auch austesten können, wie Nürnberg dagegen anläuft. Und wenn sie schon gleich oben stehen, ist es natürlich gleich eine enorme Drucksituation, mit der man da umgehen muss. Und das hat Nürnberg sehr gut gemacht. Also ich fand am Anfang sogar war es erste Viertelstunde ein Klassenunterschied fast. Also was man da gesehen hat, weil von Jena gar nichts gekommen ist. Die haben nicht damit umgehen können am Anfang. Und als Nürnberg dann auch das Tor geschossen hat, haben sie ja auch nachgelassen in dem. Also das Ding beim hohen Pressing ist natürlich auch, dass es extrem intensiv ist. Das heißt, es müssen alle mit dabei sein, gerade die Art und Weise, wie Nürnberg es gespielt hat, dass sie wirklich extrem auch die Räume, also extrem reingeschoben sind in die jeweilige Seite, wofür man sich ja auch entscheiden muss. Also da muss wirklich jede mitmachen, weil wenn eine da rausfällt, dann kann dieses ganze System ausgehebelt werden und dann im schlimmsten Fall, dass man komplett überspielt wird, in Konter reinläuft und ein Tor, Gegentor bekommt. Deswegen wird es auch oft nur situativ gespielt. Also so habe ich das auch häufig mitbekommen. Aber was mich auch wundert, ist, dass Nürnberg es dann nicht nur nicht situativ gespielt hat, sondern wirklich so auch Momente nicht einfach genutzt hat, um das nochmal, um auf diese Weise nochmal in bestimmten Spielphasen reinzufinden, weil es ja doch so gewesen ist, dass Jena dann mit der Zeit besser reingekommen ist, natürlich auch dann durch den Ausgleich dann nochmal mutiger geworden ist und da hätte man schon, glaube ich, nochmal vorne Impulse setzen können, beziehungsweise zeigen können, dass man weiter diese aggressive Mannschaft gegen den Ball sein kann und vielleicht sogar auch nochmal noch ein Tor schießen kann. Aber es kann natürlich sein, dass es von der taktischen Ausrichtung dann so gedacht war, dass man erstmal sich hinten reinstellt, lieber sicher stehen will. Kann gut gehen, kann auch nicht gut gehen. In dem Fall bekommt man dann halt vielleicht auch trotzdem das Gegentor, wenn eben so ein blöder Ball durchrutscht, ist dann extrem dumm gelaufen. Aber über das ganze Spiel betrachtet, war Nürnberg dann doch in den richtigen Momenten da und eben haben dann vielleicht nicht dieses ganz hohe Angriffspressing gespielt, aber doch dann eine bestimmte Linie festgelegt, da wo sie dann gegen den Ball drücken. Und da war es ja dann auch irgendwie die Situation von Hohmann, da wo sie dann einen Ball abfängt, wenn eben, ja, ich sag mal, Hälfte vom Feld von Hälfte von Nürnberg, da wo sie den Ball bekommt und dann eben die Chance nutzt und ja, ins freie Tor schießt. Also es ist beim Angriffspressing immer Abwägungssache, würde ich sagen, wie viel Energie noch in dem Team drinsteckt. Man hat am Schluss ja schon gesehen, da war bei beiden Mannschaften, die haben ordentlich gepumpt, aber auch, dass eben alle mitziehen. Und mit mehr Auswechslungen, Einwechslungen ist dann natürlich auch wieder die Sache, wie gut es dann durchgespielt ist, weil gegen Ende hin wird es dann erfahrungsgemäß dann doch noch mal wilder.
Mhm. Und wir haben nicht nur die Antwort auf meine Frage bekommen, sondern auch auf die nicht gestellte, warum du darum gebeten hast, keine Sonntagsspiele analysieren zu müssen, denn da warst du auf dem Weg nach Nürnberg und bist erfolgreich mit einem 3:1, wenn ich es jetzt hier richtig gesehen habe, in der Bayernliga wieder zurückgekommen. FC Stern München können ja alle mal nachschlagen, die es näher interessiert. Also herzlichen Glückwunsch dazu.
Glückwunsch.
Frank, was hast du denn noch zu ergänzen? Jetzt ist es schwer. Die Adriana hat uns jetzt alles so gut erklärt.
Ich fand das jetzt hervorragend erklärt, weil am Ende des Tages es auch zeigt, warum Jena so viel Ballbesitz gehabt hat. Weil Nürnberg eben relativ klar definiert hat, an welchem Punkt sie eben anfangen, gegen zu pressen. Und Jena natürlich in der eigenen Hälfte damit sehr viel Ballbesitz hatte und sehr viel mit dem Ball machen konnte. Aber letzten Endes kamen sie nicht gefährlich vor das Nürnberger Tor damit. Siehst du auch daran, dass die beiden Tore am Ende des Tages aus einem Elfmeter und eben aus diesem etwas glücklichen, abgefälschten Ball letzten Endes resultiert haben. Da siehst du dann halt auch wieder, dass der Ballbesitz nichts bringt, wenn du damit nichts anfangen kannst letzten Endes. Die haben ja fast dreimal so viele Pässe gespielt wie Nürnberg, ja.
Ja, also ich verstehe, was du damit sagen willst, weil es war jetzt nicht so, dass sich Jena da so wunderbar durchgespielt hat. Aber in der Gesamtbewertung muss man ja letztendlich sagen, klar, das war jetzt nicht so alles gut herausgespielt von Jena, aber sie hatten ja genügend Chancen. Und wenn ich mir überlege, ja, dass noch in der wievielten Minute Kopf denn, 96. Minute war das, stimmt, das war ja die letzte Aktion, dass Olivia Wosch nochmal einen Freistoß für die schon geschlagene Ruschek noch von der eigenen Linie köpft, das wäre das 3:3 ja, gewesen. Stimmt, also es gab große, große Chancen für Jena hinten.
Aber es war schon im Endspurt. Ja, also große Teile des Spiels hat Nürnberg Jena halt den Ball spielen lassen und da haben sie nicht wirklich viel damit anzufangen gewusst.
Ja, ja, und trotzdem finde ich, dass hinten raus Nürnberg wirklich Glück hatte. Also es gab auch so eine Szene, ja,
also
direkt
gerade
nach dem,
dieses eine Ding.
Also dieser Freistoß, es gab eine Szene nach einem Eckball, der verteidigt wurde, der fällt Schmied auf den Fuß und sie legte sich einfach ein Stück zu weit fort, deswegen kommt sie nicht zum Schuss. Klar, der muss auch erstmal reingehen. Aber es gab wirklich einige Chancen. Ich habe jetzt noch keine Expected Goals-Werte zu diesem Spiel rausgesucht. Aber das ist, glaube ich, das, was aus Jenaer Sicht auf der einen Seite natürlich Hoffnung gibt für kommende Partien, aber auf der anderen Seite extrem bitter ist. Denn du hattest diesen brutalen Saisonstart. Wir haben den Spielplan mehrmals thematisiert. Und das war jetzt quasi das erste von den Spielen, wo du sagst, okay, wenn wir mal punkten in dieser Saison, dann jetzt gegen den Club, dann nächste Woche gegen den HSV. Jetzt hätte es losgehen sollen. Und es war möglich, obwohl man sich selber im Weg gestanden ist. Ich meine, Edzold muss nicht diesen Fehlpass spielen. Es muss auch nicht der Fehlpass gespielt werden vor dem 1:2. Also man hat auch wirklich den Club dabei unterstützt, dass der seine Stärken ausspielen kann. Und trotzdem hätten wir alle drei wahrscheinlich gesagt, bei einem 3:3, ja, war ein gutes Spiel, war letztlich okay, haben sich reingekämpft. Und das ist nämlich auch der Grund, Adriana, warum ich dann letztlich dieses Thema nicht machen wollte, sind Jena und Essen schon weg, weil ich mir gedacht habe, eigentlich sind die doch nah dran. Und das war jetzt dann nicht unverdient für den Club, aber halt auch wieder, ich komme wieder auf das Thema Zufall im Fußball zurück. Also Jena hat ja auch kein schlechtes Spiel gemacht, oder siehst du es kritischer?
Also ich fand, am Anfang waren sie nicht gut, aber sie sind dann deutlich besser reingekommen. Aber was ich auch noch zu den Ballbesitzphasen von ihnen sagen wollte, also gerade als sie in der ersten Halbzeit in der Phase waren, da wo sie mehr den Ball hatten, fand ich, am Anfang haben sie es nicht gut gemacht, weil sie standen ja in der Dreierkette hinten und dann waren die Außenspielerinnen, weil sie ja nur pro Seite eine hatten, die auf den Flügel belaufen haben, die standen extrem hoch und waren eigentlich kaum anspielbar, als die drei hinten hin und her gespielt haben. Das heißt, der einzige Weg ist eigentlich durch die Mitte gegangen. Und ich fand, da haben sie am Anfang noch zu viel Ballverluste beziehungsweise zu viel Druck dann auch eben durch Nürnberg gekommen, dass sie sich nicht richtig durchspielen konnten. Und das fand ich in der zweiten Halbzeit besser. Da waren die der rechte Innenverteidiger und linke Innenverteidiger standen deutlich breiter. Das heißt, man hatte bessere Winkel, um auch nach außen zu spielen, in die Richtung zu spielen, konnte sich dadurch besser die Chancen erarbeiten, beziehungsweise hat natürlich auch viel mit langen Bällen gearbeitet, die dann zum Teil durchgerutscht sind, wo man was draus machen konnte. Ich fand, das war da auf jeden Fall ein Teil, den Jena dann deutlich besser gemacht hat und ja dann zu den Chancen gekommen ist, obwohl auch da, finde ich, wieder gewisse Abhängigkeit von Jaron auch besteht, dass sie irgendwie vorne diesen zündenden Gedanken hat, hatte ja auch zwischendurch dieses tolle Dribbling, gegen Pollack, da wo sie komplett aussteigen lassen hat und dann aufs abgezogen hat, die Torhüterin den Ball dann hatte. Also ich finde schon, dass da, wenn Impulse kommen, dass die meistens von ihr kommen, dass sie da diese kreativen Momente reinbringt in das Spiel, aber dass sie noch nicht so irgendwie ihre Partnerin da gefunden hat, die da wo man dann vielleicht zusammen dann noch mehr dabei rausbringen könnte, sage ich mal. Also ich glaube, Offensivspiel bleibt auf jeden Fall weiter eine der großen Baustellen bei Jena.
Und das, obwohl es ja durchaus einige Chancen gab, also dieser Steckpass auf Andersson, wo dann Juckel den Nachschuss so ganz knapp vorbeisetzt, fällt mir zum Beispiel ein. Und eben auch letztlich die ganzen Chancen am Schluss, also wir haben eben diese Klärungsaktion von Wosch, wir haben aber auch diese unglaubliche Grätsche von Svensson Senelius gegen, ja, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, gegen wen sie da den Schuss geblockt hat, aber das war in allerhöchster Not, das war in der 87. Minute, da hat sie sich Ruschek bei einer Flanke verschätzt, die ihm leider 2-3 Wackler wirklich mit drin hatte. Also ja, Jena hat auch einiges, was man aus diesem Spiel mitnehmen kann. Wie gesagt, am nächsten Wochenende wird es extrem wichtig beim HSV, da könnte sich schon entscheiden, ob die Lücke dann doch größer wird, zumindest zwischen diesen beiden Teams. Für den ersten FC Nürnberg geht's jetzt dann ins Heimspiel gegen den SC Freiburg. Das ist natürlich auch keine dankbare Aufgabe, aber man geht sie ein bisschen lieber an, wenn man gute Stimmung auf der Rückfahrt von Jena nach Nürnberg hatte. Und gute Stimmung, die hatten wir auch in unserer Sendung und die retten wir jetzt rüber in unsere Spieltags-Awards, die wir ja vorhin schon letztlich indirekt am Anfang der Sendung angesprochen haben. Das heißt, jeder von uns kürt seine MVP, das heißt die wertvollste Spielerin an diesem Spieltag, natürlich auf Leistung bezogen. Seine Unsung Heroine, das heißt eine Spielerin, die vielleicht ein bisschen jetzt auch in dieser Sendung in der Betrachtung ein bisschen zu wenig Lob abbekommen hat, und unsere Momente des Spieltags. Und ich kann nur sagen, mein Zettel ist voller denn je. Ich habe so viele Spielerinnen, über die ich noch hätte sprechen wollen, obwohl wir ja wirklich keine lange, kurze Sendung gemacht haben. Also ich bin gespannt, was ihr mir noch offen lasst. Frank, wenn du willst, darfst du mal beginnen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Ich sage, es ist Mühlhaus von Bremen, weil wenn du 5 Tore machst in der Saison, alles 5 sind Elfmeter und damit in der Torschützenliste und bei den Scorerinnen so weit vorne stehst und auch noch dann 2 Stück so sicher verwandelst wie jetzt an diesem Spieltag, dann kann man die schon mal nennen. Das ist, finde ich, einfach außergewöhnlich. Ja, dass auch, dass sie so sicher ist vom Elfmeterpunkt, ist auch keine Selbstverständlichkeit.
Ja, ich glaube, das ist eine Wahl, die jeder und jede nachvollziehen kann. Adriana, wen hättest du auf dem Zettel noch?
Ich habe eine Spielerin, die zwar nur eine Halbzeit gespielt hat, aber dafür ja maximal Effekt dabei herausgebracht hat, nämlich Selina Fobian von Freiburg, weil sie an allen 3 Toren beteiligt war. 2 hat sie selbst geschossen, 1 vorgelegt, und das... Also sie war maßgeblich daran beteiligt, eben dass Freiburg da 3 Punkte daheim behalten hat.
Ja, kann ich schweren Herzens mitgehen.
Als du gesagt hast, sie hat nur eine Hälfte gespielt, da habe ich hier schon Selina Fobian eingetragen für dich, Adriana. Und ich ergänze dann Vanessa Fodala. Auch da, denke ich, muss ich da jetzt nicht wahnsinnig viel begründen, aber sie bereitet das 1:0 vor, sie erzieht das 2:0 mit einer wunderbaren Bewegung selbst. Und dann ist dieses Spiel gegen Hoffenheim vorbei und Leverkusen eben absolut obendran meine MVP dieses Spieltags. Hätte aber noch ein paar weitere gegeben. Zum Glück haben wir noch die Unsung Heroines. Da kann man noch ein paar Spielerinnen besprechen. Frank, wer ist denn da bei dir gelandet?
Ich nehme tatsächlich Heidner vom HSV. Damit habe ich zwar 2 Spielerinnen ausgewählt vom ein und demselben Spiel, aber ich fand ihre Leistung absolut großartig. Ich finde, sie hat den HSV wirklich vor Schlimmeren bewahrt. Hätte in der ersten Halbzeit schon deutlich mehr Einschläge gegeben. Ich fand, die hat eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Und auch wenn sie zum Verliererteam gehört hat, fand ich, das war definitiv eine heroische Leistung ihrerseits.
Ja, kann man auf jeden Fall guten Gewissens so einloggen. Hätten wir aber auch so gemacht, ist ja deine Unsung Heroine. Adriane, wen hast du denn noch auf dem Zettel?
Heidner hatte ich auch auf dem Zettel, aber ich habe mir gedacht, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die auch jemand von euch nimmt. Deswegen habe ich natürlich auch eine zweite Option, nämlich Olivia Wosch, die, ja, finde ich, wirklich eine richtig starke Partie gemacht hat, hat hinten extrem viel wegverteidigt, aber sich auch vorne eingeschaltet mit ihren Standards. Das eine Tor geht klar ganz auf ihr Konto, auch wenn es dann als Eigentor, glaube ich, gewertet wurde. Und das andere, dass sie dann eben in Last Minute dann noch eins von der Linie wegverteidigt hat. Deswegen ganz klar meine Entscheidung für sie.
Auch eine sehr, sehr gute Wahl. Dann ändere ich jetzt doch nochmal meine Unsung Heroine, denn ich habe hier noch wahnsinnig viele Klubberinnen stehen. Also ich musste mich zwischen Sanja Hohmann und Natasja Lein entscheiden. Hätte jetzt Natasja Lein genommen, aber dann kann ich jetzt dann doch noch auf einen anderen Verein gehen. Ansonsten haben wir hier noch eine Nürnbergerin, aber die haben ein gutes Spiel gemacht. Ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Honorable Mention auf jeden Fall für Chiara D'Angelo. Ich finde, die hat wieder ein super, super Spiel gemacht. Und als wir vorhin über die Stärke der Außen gesprochen haben, die eben besser war als im Spiel gegen Bayern, musste ich vor allem an sie denken, die ja schon im Spiel gegen Bayern noch vielleicht sogar die beste Bremer Spielerin war, neben El Sharif natürlich. Also die muss erwähnt werden, aber tatsächlich nehme ich, und das ist untypisch für diese Kategorie, ich finde, hier geht's aber mal, ich nehme eine Bayern-Spielerin, und wir haben vorhin so nonchalant über Franziska Kett gesprochen, wie sie eben nicht sich von Svenja Huth aufs Glatteis hat führen lassen. Und das ist mir aber ein bisschen unterbelichtet gewesen, jetzt in unserem eigenen Segment, dass wir gar nicht drüber gesprochen haben, Caro Simon hat sich ja wieder verletzt. Und das ist schon wirklich erstaunlich, wie oft jetzt der FC Bayern Probleme auf der Außenverteidigerin-Position hatte. Und die Antwort war immer Franziska Kett, egal auf welcher Seite. Und es war immer auf einem gleichbleibenden Niveau gut. Und das war meiner Meinung nach auch in diesem Spiel so, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen meine Unsung Heroine dieses Spieltags. Bleiben noch die Momente des Spieltags. Frank, du hast vorhin schon gesagt, du hast da nochmal umgeswitcht. Was ist es denn jetzt dann geworden?
Ich hätte jetzt gesagt, es waren die drei großen Spiele, weil bei Freiburg mit 50 Jahre Frauen ein ziemlich gut gefülltes Stadion, Bremen gegen Hamburg durchs Derby ein sehr, sehr gut gefülltes Stadion, aber auch Wolfsburg gegen Bayern ein sehr, sehr gut gefülltes Stadion. Und ich finde, bei allen drei war eine gute Atmosphäre, da war eine gute Stimmung. Und das ist was, wo ich mir sage, das war für mich der Moment, weil man da gesehen hat, dass der Frauenfußball auch mit großen und vollen Stadien sehr viel Spaß machen kann.
Interessanter Aspekt. Ich will dir das nicht madig machen, aber hattest du nicht den Gedanken, dass es bei Wolfsburg gegen Bayern ein bisschen mehr als 12.000 hätten sein können?
Naja, am Ende des Tages können es immer mehr sein, ja, im Zweifelsfall, okay, wenn es ein großes Stadion ist. Aber ich weiß auch aus Frankfurt, dass wenn wir im Waldstadion gespielt haben, dass es gar nicht so einfach ist, dann eben so viele da ins Stadion zu kriegen. Mhm. Ja, natürlich hast du Bayern da als Magneten, das ist gar keine Frage. Aber ich fand das trotzdem okay, und ich fand tatsächlich allerdings Bremen und Freiburg da auch nochmal eher führend, aber letzten Endes hatten wir drei Spiele in den großen Stadien, die wirklich gut gefüllt und gut besucht gewesen sind, und ob das jetzt Wolfsburg mehr hätte sein können oder nicht, aber ich fand es auf jeden Fall eine gute zur Schaustellung, weil es waren auch drei gute Spiele, ehrlich gesagt, die es auch verdient gehabt haben, vor dieser Kulisse ausgetragen zu werden. Und das war für mich einfach ein gutes Beispiel, dass das funktioniert.
Definitiv. Also das finde ich auch, und zum Analysieren und zum Angucken auch am Fernseher, ja, tausendmal bessere Kamerapositionen
als Leipzig,
und so weiter und
zum
so fort.
Beispiel, meinst du?
Ja gut, Leipzig ist ja sowieso. Das ist eigentlich nicht erträglich. Es ist auch nicht erträglich, dass im Spiel Jena gegen Nürnberg für 20 Minuten sowohl auf DAZN als auch auf Magenta Sport alle Einblendungen fehlen und man die Spielminute sich her rekonstruieren muss. Ich habe dann irgendwann meine Stoppuhr gestellt. Es ist auch nicht wirklich zu ertragen, dass bei der Zone der Kommentator in der zweiten Hälfte bei Jena gegen Nürnberg für die ersten Minuten nicht zu hören war.
Ja, nachdem also wir wenigstens mal wussten, dass um 18 Uhr angestoßen wird, das war ja auch schon mal rätselhaft.
Ja, wobei, da wissen wir ja noch nicht, woher dieser Fehler kam, Frank. Aber ja, zwischenzeitlich war auf einer großen deutschen Fußballseite, die mit K beginnt und vielleicht mit Icker aufhört, dieses Spiel für 18:30 die ganze Zeit terminiert. Und das hat uns drei ein bisschen verwirrt bei der Sendungsplanung. Ich verlinke mal zu diesem ganzen Thema, vor allem mit Blick auf das Wolfsburg-Bayern-Spiel, verlinke ich einen Text von Charlotte Bruch, die kennen ja viele Hörerinnen und Hörer sicherlich auch aus dem Rasenfunk. Die hat nämlich genau über dieses Thema, warum das Stadion nicht so voll war bei diesem Spiel, einen interessanten Artikel geschrieben. Findet ihr in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Adriana, was ist dein Moment des Spieltags?
Mein Moment des Spieltags war bei Bremen gegen Hamburg rund um die erste Elfmeterentscheidung. Also es ist begonnen mit dieser, dass es so strittig war und dann das Mühlhaus getroffen hat, eben gegen ihren Ex-Club, und dann eben mit diesem verhaltenen Jubel. Ich fand, das war trotzdem dieses Bild des Spieltags, weil sie eben dieses Spiel entschieden hat mit ihren zwei Elfmetern und das in diesem Moment eingeleitet hat. Ja.
Mhm. Ja. Sehr schöne Wahl auch. Dann nehme ich für meinen Moment des Spieltags dann doch noch, komm, jetzt kriege ich Sanja Hohmann hier doch noch unter. Wir alle wünschen uns, wenn ein Pass von der Torhüterin abgefangen wird, die weit draußen ist, wünschen wir uns Schieß oder Zünd, wie man hier in Bayern sagt. Probier es einfach, leg alles rein. Und dass das eine Spielerin macht und dass sie dann auch noch trifft, das ist einfach schön. Außer natürlich, man ist Fan von Jena, dann tut das ein bisschen weh. Aber ich fand, das war eine besondere Situation, mit der ich auch in der nicht gerechnet hätte. und war ein schöner Treffer. Also mein Moment dieses Spieltags, dieses 3:1. Dicht gefolgt von dieser Sendung mit euch. Wir haben verhältnismäßig lange gesprochen. Es gab aber auch wahnsinnig viele Themen. Ich hatte den Eindruck, dass wir sogar bei manchen Spielen noch Dinge weglassen mussten. Das zeigt, was für ein besonderer Spieltag das war. Umso mehr danke ich euch sehr. Frank Rosenseidel, es war wie immer eine Freude, dich mit dabei zu haben. Wer mehr von dir hören will, der kann natürlich den Adlerinnen-Podcast hören. Möchte ich sehr empfehlen. Danke dir, lieber Frank, dass du mit dabei warst.
Ich habe zu danken. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
Das freut mich zu hören und ich danke auch Adriana Behrens, freie Sportjournalistin, unter anderem auch manchmal bei einem Fußballmagazin zu lesen, das mit K beginnt und mit Icke aufhört. Schön, Adriana, danke, dass du hier mit dabei warst.
Danke, wie immer in sehr guter Gesellschaft.
Das freut mich. Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen, denn ihr wisst ja, ihr habt diese Sendung hier möglich gemacht. Alles, was im Rasenfunk erscheint, ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button. Da erfahrt ihr, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Jeder Betrag hilft und in den Shownotes und der Videobeschreibung gibt es natürlich auch nochmal alle Informationen dazu. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Blog Agrar, ganz herzliche Grüße, bei Stuvi, bei Johannes vom Neckar, bei Nacho und bei Waldmeister. Sie alle haben uns nicht nur finanziell unterstützt in der Vergangenheit, sondern sie haben sich auch registriert auf rasenfunk.de als SupporterInnen und so konnte ich Ihnen jetzt hier danken. Also vielen herzlichen Dank an euch da draußen und dann habe ich noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen hat Nina im Frauenfußball-Podcast ein wirklich tolles Interview mit Fritzi Kromp von Werder Bremen geführt, in dem es auch ganz viel um die strukturelle Benachteiligung von Frauen im, ja nicht nur Profifußball, auch im Amateurfußball geht und es ist einfach sehr wohltuend, eine Stimme zu hören, wie die von Fritzi Kromp, die da auch sich vor solchen Themen nicht zurückscheut, die auch nicht sagt, ach jetzt muss ich da zum 10. Mal drüber reden, sondern wo man den Eindruck hat, dass macht sie gerne und die auch zugibt, ihre eigene Meinung hat sich da bezüglich mancher Dinge gedreht. Stichwort Quote zum Beispiel. Also hört dieses Interview sehr gerne an. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Und dann kann ich euch auch noch empfehlen, den Schnee von Morgen Podcast. Da war ich zu Gast. Das ist natürlich weit weniger spektakulär als Fritzi Kromp. Aber auch da haben wir ein bisschen über den Fußball der Frauen gesprochen. Und da ich auf meinen Vorschlag, Alkohol rund um Spiele der Frauen komplett zu verbieten, so gar kein Feedback bekommen habe, fürchte ich, es haben keine Leute diese Folge gehört, denn normalerweise bekomme ich da böse E-Mails. Ich möchte die bösen E-Mails. Hört diese Folge, hört euch meine Begründung an, warum ich glaube, dass das eine gute Idee wäre und warum ich auch glaube, dass man das jetzt umsetzen müsste. Ich werde beides in den Shownotes verlinken. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald im Rasenfunk. Werdet oder bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.